Guten Morgen, Jenny hier. Diese Woche habe ich keine Kommentare für euch, was ganz gut ist, weil wir haben, beziehungsweise ihr habt, ein strammes Programm vor euch. Ich habe fast 2 Stunden mit Thomas, dem Beutefranken, über Bayern geredet. Und ja, das, denke ich mal, ist lang genug und interessant genug. Deswegen heute keine Kommentare. Und auch kein langer Wochenrückblick, weil Thomas und ich haben uns schon am 3. Oktober zu dem Thema unterhalten und aufgezeichnet. Und dann war ich zu Hause und hatte Geburtstag und habe mich nicht allzu viel mit Politik beschäftigt. Und um ehrlich zu sein, es war ja alles auch relativ deprimierend, was so abging. Unter anderem, dass Brett Kavanaugh jetzt tatsächlich oberster Richter ist, wobei ich sagen muss, das ist halt die Rache der Republikaner für das, was die Demokraten abgezogen haben. Ich schätze mal, das ist ungefähr so gelaufen. Auf der Straße wurde demonstriert, um Brett Kavanaugh zu verhindern. Währenddessen haben aber die Wähler von Trump und Co. bei den Republikanern angerufen und ihnen Feuer unterm Hintern gemacht, dass sie gefälligst Brett Kavanaugh bestätigen sollen. Und da sieht man, man kann natürlich auf der Straße demonstrieren, aber wenn man systematisch nicht da vorgeht und sagt, ihr müsst aber auch eure Abgeordneten und ihr müsst auch die Republikaner also richtig unter Druck setzen, dann bringt das gar nichts. Und die Republikaner sind jetzt in der Haltung, also wenn ihr, also ihr Demokraten, dieses Spielchen spielt, dann werden wir Kavanaugh erst recht durchdrücken. Und das ist anscheinend passiert. Und interessant wird auch das, was mittlerweile so bekannt wird aus dem Weißen Haus, dass Kavanaugh praktisch zu diesem Auftritt in der Anhörung überredet wurde, zu sagen, jetzt zeig mal deine emotionale Seite, sonst verlierst du diesen Posten. Und das ist doch schon sehr kurios, dass dieser Auftritt das ist, was Trump sehen wollte, was das Weiße Haus unter Trump sehen wollte. Und also Kavanaugh hat da das Weiße Haus adressiert, Trump und Wähler von Trump. Also das ging gar nicht an die breite Öffentlichkeit. Das ging auch nicht an die Leute im Senat, die ihn da angehört haben. Das ging eigentlich nur an die Wähler und an Trump. Und insoweit volle Kanne funktioniert. Was das für Auswirkungen haben wird, kann ich jetzt schwer sagen. Aber es wird definitiv im November jetzt mal interessant. Ich meine, wenn die Republikaner die Mehrheit jetzt verlieren, dann wäre das der erste Schritt in Richtung tatsächlich eines strukturellen Wandels des Landes, sowohl kulturell als auch politisch. Das ist bitter nötig, aber ich hoffe, es bleibt nicht nur an der Oberfläche. Und bevor ich zur bayerischen Landtagswahl komme, die ja auch so eine Art historischer Einschnitt in der Politik in Deutschland darstellt, zu angenehmen Sachen, und zwar dem neuen Superpack. Für alle Hörer und Unterstützer, die neu dabei sind, die Idee vom Superpack habe ich mir von den Amerikanern ein bisschen abgeguckt. Da können ja Gelder gesammelt werden für einen Kandidaten und seinen Wahlkampf, aber der Kandidat hat theoretisch keinen Einfluss darauf, wie das Geld ausgegeben wird und für welche Werbung es eingesetzt wird. Es wird immer bloß eingespielt, ich bin XY, so wie zum Beispiel ich bin Hillary Clinton oder ich bin Donald Trump und ich unterstütze diese Botschaft. Aber es darf theoretisch keine direkte Zusammenarbeit geben, das ist illegal. Dass es hinter verschlossenen Türen oder durch indirekte Zusammenarbeit dann doch immer den einen oder anderen Hint gibt, wo das Geld hinfließen soll oder was unterstützt werden soll oder wie die Werbung durchgeführt werden soll. Naja, das haben die Amerikaner noch nicht so richtig abstellen können. Und ich habe die Idee mit dem Superpack ein bisschen auf den Kopf gestellt, wie ihr merkt. Denn eigentlich entscheiden ja diejenigen, für die die Unterstützung ist, nicht darüber, wo das Geld hinfließt. Aber keine Angst. Jeder Euro fließt in die Verbesserung und Durchführung des Podcasts. Also im Großen und Ganzen zusammengefasst. Im aktuellen Superpack sind die Unterstützer vom letzten Monat und sie sind damit die Präsentatoren aller Folgen des laufenden Monats. Und ja, dafür danke ich schon mal an dieser Stelle recht herzlich. Und jetzt zu den Spendern und Unterstützern. Ein herzlicher Dank geht an Florian. Der hat mir nämlich ein Buch geschickt von meiner Amazon-Wunschliste, und zwar das von Chantal Mouffe, Für einen linken Populismus. Vielen, vielen lieben Dank dafür, Florian. Ein besonderer Dank gilt auch Simon. Der hat nämlich ganze 100 Euro gespendet für den letzten Monat und hat einfach nur geschrieben bei der Überweisung Podcast. Und ich sage nur danke, danke, danke. Mein Dank gilt aber auch Markus, Gerd, Patricia, die wiederholt gespendet hat, Philipp mit einem kleinen Herzchen. Florian hat in seiner Überweisung geschrieben, vielen Dank für deine wichtige Arbeit. Ich höre dich mittlerweile schon lieber als Stefan und Thilo. Weiter so, viele Grüße aus Dresden. Da sage ich mal viele Grüße zurück und wir sagen es Thilo und Stefan einfach nicht. Herzlichen Dank auch an Kai. Florian, Carsten und Dirk, die mit einer regelmäßigen Unterstützung immer dabei sind. Ich danke euch und wie gesagt, jeder Euro zählt und ich freue mich, dass ihr praktisch von Anfang an Dauerunterstützer seid. Tim hat mich auch unterstützt, der war ja zwischenzeitlich auch mal in meinem Podcast, mein Special Correspondent der SPD, jetzt ist er ja nicht mehr in der SPD, aber er hat mich unterstützt und hat geschrieben, spätestens mit der Inside-AfD-Folge hast du dir einen Teil meines Geburtstagsgeldes verdient. Liebe Grüße von deinem Special Correspondent. Danke Tim und ich hoffe, du hast dir trotzdem was Schönes zum Geburtstag geschenkt. Ich habe mir nämlich selbst auch was geleistet. Lustigerweise war mein Geburtstagsgeschenk an mich die Unterstützung von Jung und Naiv. Gespendet hat Andreas, danke Jenny, für Podcast und Schreibtischunterlage. Ich habe ja zum Glück schon eine wunderschöne Schreibtischunterlage. Ich glaube, die hast du dir bei mir abgeguckt, wa? Danke auch an Adam, der regelmäßig spendet. Christian, ja, danke für die 18 Euro. Und ich bleib dabei, du kannst ruhig das Buch von Franziska Schreiber lesen. Ich leih dir auch gerne meins. Aber danke für die Unterstützung. Ganz beliebt sind irgendwie Schnapszahlen bei der Unterstützung. Ich weiß nicht warum. Kolja, 6,66 Euro. Danke dafür. Carlotta, danke für die Schnapszahl. Und dass es keine satanistische ist. Danke auch an Alexander und Florian, Martin und Bernd. Bernd gehört auch zu den Dauerspendern. Vielen, vielen Dank. Dauerspender ist auch Steffen, praktisch von Anfang an als Unterstützer dabei. Genauso wie Frank, dem ich natürlich auch herzlich für seine Spende danke. Erstmals unterstützt hat mich Sina und herzlichen Dank dafür. Über weibliche Unterstützung aller Art freue ich mich ganz besonders. Ganz besonders auch, wenn Frauen ans Mikro gehen und einen Kommentar hinterlassen oder selbst podcasten. Das war's soweit mit den Unterstützern und Spendern vom letzten Monat. Herzlichen, herzlichen Dank nochmal. Und ich denke mal, das lief diesmal besonders gut wegen der Folge mit Franziska Schreiber. Die ist offensichtlich sehr gut angekommen. Und wie gesagt, nächstes Jahr plane ich definitiv nochmal was zu machen mit ihr, wenigstens zum Thema Flügel, weil da steht ja ein großer Parteitag in Ostdeutschland unter der Führung praktisch von Bernd Höcke an. Und das wird dann schon ziemlich interessant, weil dann die verschiedenen Flügel auch inhaltlich gegeneinander gehen werden. Weil da gibt es tatsächlich noch diesen liberalen, neoliberalen vor allem Wirtschaftsflügel und dann gibt es halt diesen nationalsozialen Flügel von Bernd Höcke. Und wie das ausgehen wird und wie viel Blut da fließen wird und ob es vielleicht die AfD komplett zerreißt, was ja nur positiv sein kann, warten wir es mal ab. Zum D-Day bei der CSU. Am 14. Oktober ist Wahl in Bayern, Landtagswahl, und es sieht momentan nicht gut aus. Wenn ich mal zurückgucke auf das Jahr 2013, da hatte die CSU 47,7%, also sie konnte in die Regierung ohne einen Koalitionspartner. Die SPD stand noch bei 20,6, die Grünen bei 8,6, die FDP war draußen mit 3,3, die Linke kam gerade mal auf 2,1% und die Freien Wähler auf 9,0%. So, nach den aktuellen Umfragen im Jahr 2018, das heißt nur 5 Jahre später, ist die CSU momentan bei 33%. die SPD ungefähr bei 11, die Grünen bei 18, die FDP wäre im Bayerischen Landtag mit 5% und auch die Linken könnten knapp einziehen. Ich meine, die Linken im Bayerischen Landtag. Die Freien Wähler stehen bei 11% und die AfD je nach Umfrage zwischen 10% und 13%. Ich habe ja mit Thomas am 3. Oktober über das Seelenleben generell der Bayern gesprochen. Er ist, wie gesagt, Beutefranke, kommt eigentlich aus Ostdeutschland, ist irgendwie in Bayern gelandet, aber nicht wirklich Bayern, sondern Franken. Und das ist ganz anders. Aber das erzählt er uns gleich noch. Was ich interessant finde, ist immer der Nockerberg und wie in den letzten Jahren Mutter Bavaria über ihre Bayern und mit ihren Bayern und den Politikern in Bayern gesprochen hat. Und so zum Verständnis der Mentalität, denn Bayern ist nicht gleich Bayern, spiele ich euch gleich mal was ein.
Meine lieben Kinder, Nockerberg ist Muttertag. Alle seid ihr hier versammelt vorm Fernseher, hier im Saal. Alle meine Kinder versammelt an meiner Brust. Grüß euch, ich bin's, euer Mama. Der Horst. Oh, jetzt schaust du mich aber an. Mein Obersproß, kerngesund, groß und stattlich. Wenigstens äußerlich bist du mir nicht missglückt. Alle Religionen sind heute hier versammelt. Die SPD, die CSU, die Bayern, die Franken, die Schwaben, die Münchner, die 60er. Alle an einem Tisch. Lauter Gottsöberste in trauter Harmonie. Heute kann ich sehen, Integration kann gelingen. Aber es ist, wie es ist. Ihr seid alle meine Familie. Da nehme ich wirklich keinen aus, so unterschiedlich ihr in eurer Unvollkommenheit auch seid. Ich habe euch alle lieb. Mir bleibt ja gar nichts anderes übrig. Was glaubt denn ihr, mein liebes Volk der Bayern, wie es mir ergangen ist, als ich euch übernommen habe? Da wart ihr ja lauter so kleine, rotzfreche Rudel aus Altbayern, Franken und Schwaben, die der Napoleon einfach so zusammengewürfelt hat. Ein einziger Sauhaufen wart ihr. Lauter Wilde, aber plötzlich Königreich. Da war natürlich Ludwig I., der König, komplett überfordert. Da hat er sich gedacht, ja, also ich bin ein Mann, da geht es um Gefühle. Die brauchen eine Mama, die Leid, ja, und seitdem stehe ich da. Und was habe ich mich in all den Jahren abgemüht? Es hat immer geheißen, ja, die Bayern und die Franken, das geht ja nie zusammen. Aber das war ein Irrtum. Schaut euch ja Markus Söder an. Da hat es immer geheißen, ja, ein Franke, der hat keinen Hang zur Selbstdarstellung.
Und Mutter Bavaria fasst es gut zusammen. Das ist schon ungefähr in a nutshell die Mentalität von Bayern. Es gibt nicht die Bayern. Es gibt verschiedene Volksstämme in Bayern und die Franken und die Oberbayern und die Schwaben und was Thomas da gleich noch alles aufzählt und erklärt. Also der Blick von außen auf Bayern, da sieht man immer nur solche Leute wie Horst Seehofer und den Söder. Aber das ist doch komplizierter, als man denkt. Und wenn dann noch Politik dazu kommt, dann wird's ganz blutig. Ich empfehle euch aber vor allem auch den Nockerberg, die Rede von Mutter Bavaria 2016, 17 und 18. Eigentlich empfehle ich euch jede Rede von ihr, aber das ist schon sehr interessant, auf 16 zurückzugucken, was sie dann in 17 gesagt hat und jetzt 18. Das ist ja der Machtkampf von Söder, Seehofer in, naja, auf lustig halt. Der Einzige, der nichts zu lachen hat, ist Markus Söder. Aber daran ist er selber schuld. Er hätte ja Horst Seehofer sofort beerdigen können, und zwar richtig. Und ihn nicht als Parteivorsitzender der CDU belassen und nach Berlin schicken als Innenminister. Dieses ganze Chaos, dieses ganze wirklich, also das ist wie ein Autounfall, den man im Slow Motion zugucken kann, was in Bayern abgeht. Das hat sich Söder wirklich selbst zuzuschreiben. Er hat einen katastrophalen Fehler gemacht, indem er Horst Seehofer als Vorsitzenden belassen hat und ihn nicht gleich komplett abgesägt hat. Und das Ergebnis davon wird er am 14. Oktober in Form der Bayernwahl serviert bekommen. Und dass es danach noch nicht vorbei ist, dass es noch ganz unschön werden wird, kann man an den Äußerungen von Horst Seehofer in den letzten 2 Tagen mitbekommen. Also die Panik in der CSU steigt in gleichem Maße, wie die Umfragewerte fallen. Schon jetzt bringen sich alle in Position, um nach dem Verkünden des Wahlergebnisses festzustellen, wer denn daran schuld sei. In der CSU auf Landesebene macht sich Söder bereit, Seehofer die Schuld dafür zu geben und ihn dann als Vorsitzenden abzuwählen oder abzusetzen bzw. zu entmachten. Und zwar gibt es wohl da Planungen, Horst Seehofer als Parteivorsitzenden nicht an den Koalitionsverhandlungen teilnehmen zu lassen, die dann auf Landesebene abgehen. Das Problem dabei ist, es ist ungewöhnlich, sagen wir es mal so, dass ein Parteichef nicht inhaltlich und auch personell die Koalitionsverhandlungen führt. Also alles das, was eine wahrscheinliche Koalition bedeuten würde, müsste Horst Seehofer mit verhandeln und mit abnicken. Das wollen natürlich Söder und seine Verbündeten nicht, weil alles, was Horst Seehofer momentan anfasst, ist einfach verseucht. Abgesehen davon möchte ich mal sehen, wie zum Beispiel die Grünen mit Horst Seehofer am Tisch die nächste Koalition aushandeln. Das passiert niemals. Mit Horst Seehofer werden die sich die Grünen in der Situation sicher nicht an einen Tisch setzen, egal wie sehr sie unbedingt Umweltminister in Bayern stellen wollen. Ich meine, man kann Horst Seehofer jetzt natürlich einen absoluten Realitätsverlust attestieren und auch attestieren, dass er jegliches politisches Gespür verloren hat. Aber die Tatsache bleibt, dass er der Parteivorsitzende ist und zwar offiziell bis zur nächsten Parteivorstandswahl im nächsten Jahr, Herbst 2019. So lange ist er der gewählte Vorsitzende der CSU. Und das einzigste Gremium, das ihn wirklich abwählen könnte, wäre ein Parteitag. Also ein Aufstand, eine Meuterei innerhalb des Parteivorstandes ist zwar ganz nett, aber das wird, glaube ich, nicht geräuschlos über die Bühne gehen. Da wird es dann wirklich Krieg innerhalb der CSU geben, weil es sicherlich noch Leute gibt, die Seehofer unterstützen, mal abgesehen davon, dass die Konservativen so die Angewohnheit haben, alle mögen den Verrat, aber keiner mag den Verräter. Das heißt, diejenigen, die ihn absägen, Horst Seehofer in dem Parteivorstand, ohne das Gremium Parteitag, werden sich negativen Auswirkungen aus dieser Meuchelei dann gegenübersehen. Aber wie gesagt, da wird sich jetzt in Stellung gebracht und es ist nicht sicher, dass Horst Seehofer nach dem 14. Oktober nicht vielleicht auch Innenminister erstmal auf unabsehbare Zeit bleibt. Also die Hoffnung, dass er sofort irgendwie fallen gelassen wird von der CSU, da wird erstmal ein Machtkampf ausbrechen und alles, also wirklich das, was Angela Merkel nicht will, ist ein Machtkampf in der CSU, von dem sie keine Ahnung hat, wie er ausgeht und welche Auswirkungen das auf Berliner Politik haben wird. Ich glaube schon, dass sie happy ist, wenn Horst weg ist, aber erstmal wird es unschön und, naja, unkalkulierbar. Und an dieser Stelle verflucht sie vielleicht auch ein bisschen Markus Söder, denn wie gesagt, das ist alles auf dem Mist von Markus Söder gewachsen, weil er nicht in der Lage war, Horst Seehofer sofort auch als Parteivorsitzenden zu beerben. Und nochmal zu den Koalitionsverhandlungen. Also sollte Horst Seehofer, wie es ihm eigentlich politisch gesehen zusteht, mit an den Koalitionsverhandlungen beteiligt sein, sehe ich da kein schnelles Ergebnis, sagen wir es mal so. Und das ist ein kleines Problem. Denn laut bayerischer Verfassung muss innerhalb von 4 Wochen nach der Wahl der neue Ministerpräsident gewählt werden. Sollte das nicht passieren, ist 3 Wochen danach, also insgesamt 7 Wochen nach der Wahl, der Landtag aufzulösen und dann gibt es Neuwahlen. Und das wäre natürlich katastrophal in der jetzigen Situation für die CSU. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nach dem ganzen Theater, nach dem Machtkampf, der dann nach dem 14. Oktober passieren wird, dass die CSU nach einer weiteren Wahl besser dasteht als vorher. wird einfach nicht passieren in den aktuellen Zeiten. Und deswegen gucken wir mal, wie schnell die Koalitionsverhandlungen über die Bühne gehen und ob es die CSU tatsächlich schafft, Horst vom Koalitionsverhandlungstisch fernzuhalten. Das wäre die einzigste Möglichkeit, da schnell zu einem Ergebnis zu kommen. Jedenfalls, wenn der Partner die Grünen sein sollten. Und bevor ich euch jetzt hier mein Gespräch mit Thomas noch einspiele, dass Horst Seehofer es weder den Bürgern in Bayern noch seiner Partei noch sonst jemanden irgendwie leicht machen wird, weiß man alleine seit dem Interview, das er jetzt am Wochenende geführt hat. Da hat er nämlich gesagt, auf die Frage, ob er nach dem 14. Oktober weiterhin Innenminister sein wird, ich zitiere, natürlich, ich habe ein großes Werk zu verrichten. Er wolle seine Mission für mehr Bürgernähe, Sicherheit sowie Recht und Ordnung für die Bürger erfüllen. Das einzigste große Werk, das Horst Seehofer in seinem politischen Leben offenkundig noch zu verrichten hat, ist sowohl Söder als auch Merkel in den Abgrund zu reißen. Ich glaube, er hat kein anderes politisches Ziel mehr. Er ist wie der Elefant im Porzellanladen, der alles kurz und klein schlägt, bis nichts mehr übrig ist. Darunter leiden wirklich alle. Die CSU, die CDU, sogar die SPD. Und also Thomas sagt, ab einer bestimmten Machtfülle ist dir alles scheißegal. Ich übersetze jetzt mal frei. Aber an der Stelle muss ich sagen, meine Güte. Und ich habe ja die Bürgerpressekonferenz von Horst Seehofer, Thilo hat es ja aufgenommen und live gestellt, gesehen. Er macht das ja nicht schlecht. Er ist ja so ein richtiger Volkstribun. Und in so einem Gespräch blüht er richtig auf. Ich kann mir gut vorstellen, wie die Bayern ganz zufrieden waren mit ihrem Horst Seehofer. Nur wenn er in Interviews solche Sachen sagt. Und wenn er sich so wirklich fernab von Gut und Böse und kein wirklich normal denkender Mensch kann das noch nachvollziehen, was er da tut. Wenn er sowas macht, dann hat das nichts mehr mit Bürgernähe zu tun. Das ist nur noch das Ego von Horst Seehofer. Und Macht und Politik machen, um das eigene Ego zu streicheln und persönliche Verletztheit irgendwie noch gerade zu rücken, indem man andere mit in den Untergang reißt. Das ist keine gute Politik. Das treibt Menschen in die Arme von der AfD. Und also an einer bestimmten Stelle würde ich sagen, sollten wir definitiv mal darüber nachdenken, nicht nur die Amtszeit von Kanzlern zu beschränken, wogegen ja Angela Merkel selber ist, sondern generell Amtszeiten für Abgeordnete und Ministerpräsidenten zu beschränken. Weil wenn du so fernab jeglicher Realität bist, wenn du in einer wirklich politischen Blase lebst und die Blase von Horst Seehofer ist Horst Seehofer, dann bist du eine Gefahr für die Demokratie. Und ich finde es gar nicht so schlecht, mal generell darüber nachzudenken, wirklich diese Zeitbegrenzung für Abgeordnete einzuführen, für politische Ämter generell. Weil mittlerweile sieht man, das schadet nur. Umso länger du als Politiker politisch aktiv bist und Macht hast, umso mehr wirst du korrumpiert und umso weniger siehst du das große Ganze. Und in diesem Fall, also es gibt Politiker, die haben das gut gemacht. Willy Brandt, Helmut Schmidt sind so spontane Figuren, die mir einfallen, die wirklich das große Ganze nie aus den Augen verloren haben, egal wie lange sie an der Macht waren. Aber mittlerweile kann ich nur sagen, von diesem Format Politiker haben wir leider viel zu wenig in Deutschland. So, zum Abschluss. Ich spiele euch hier gleich mein Gespräch mit Thomas zum Thema Bayern ein. Ich habe viel gelernt und mich gut unterhalten. Thomas ist immer ein sehr guter Gesprächspartner und Gast in Podcast generell. Seine Herangehensweise so als Lehrer ist dabei auch nicht schlecht. So, und sonst, ihr wisst ja, das Übliche, ich freue mich über Unterstützung, vor allem über nette Kommentare, bei iTunes vor allem. Und sonst, wenn ihr irgendwas zu sagen habt, sagt das in ein Mikro und schickt es mir. Audiokommentare, darüber freue ich mich immer sehr. Drücken wir die Daumen für die Bayernwahl. Ich weiß jetzt bloß noch nicht, in welche Richtung. wenn ich Thomas richtig verstanden habe, dann auf alle Fälle Mut und Stabilität. Das braucht Bayern jetzt. Mut und Stabilität. Und zum Thema Mut erzählt euch Thomas mehr, weil das ist auch ganz lustig. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Woche. Und ich hoffe, ihr hört mich bald wieder. Bis bald. Tschüss. Morgen, Thomas.
Morgen.
Thomas, wir wollen heute über die Bayernwahl reden, weil als gute Ossis reden wir am Tag der Deutschen Einheit natürlich über Probleme der Wessis.
Ich bin ja hier technisch gesehen weiter im Osten, als ich früher im Osten gewohnt habe.
Ach, wo hast du denn gewohnt?
Na, ich habe in Eisenach bin ich aufgewachsen und das ist an der hessischen Grenze. Und Bamberg ist jetzt mehr Richtung Osten. Ja, also wir sind hier ja auch nicht in Bayern, sind wir gar nicht Westen. Wir sind Süden. Und das ist auch wichtig,
dass wir Süden sind. Um die Mentalität der Bayern zu verstehen?
Ja.
Südosten sozusagen, das wird ja ganz schlimm.
Nee, Südosten ist dann Void. Okay, wir steigen im Endeffekt schon ein mit Verstehen Bayerns.
Ja.
Du wolltest eigentlich Fragen stellen, gell?
Ja, ich wollte eigentlich Fragen stellen. Als allererstes, um langsam reinzukommen, wie geht's Flocke?
Flocke liegt hinter mir und schnüffelt mich jetzt an, weil sie denkt, sie hat Aufmerksamkeit und jetzt schlabbert sie mich an.
Die freut sich, dass du mal zu Hause bist.
Das weiß ich nicht. Also sie hat ja das Problem, dass es im Winter etwas kalt ist und dann schläft sie heimlich auf der Couch, obwohl sie auch unheimlich auf der Couch schlafen könnte. Und dann findet sie das natürlich unangenehm, dass ich da bin, weil ihre Erziehung sagt, dass sie nicht auf der Couch schlafen darf.
Na gut, der Hund, der weiß wenigstens, wenn er was falsch macht.
Es führt halt zu betretenem Hund auf der Couch, wie er mich anguckt, wenn ich zu schnell um die Ecke komme, ja. Also so, ja, ich wollte ihn da gar nicht sitzen. Ey, komm jetzt, ja. Also, dass er sich nie gefragt hat, warum auf der Couch so ganz unauffällig eine Decke liegt, die auch regelmäßig bei Dreckigkeit gewechselt wird, da kam sie jetzt nicht drauf, aber ist okay.
Ja, nein,
dem Tier geht's gut.
Ist wie ein kleines Kind. Also halt. Ja. Dann noch das Wichtigste, hast du denn was zu trinken?
Das ist die Frage aus dem anderen Podcast.
Ich finde diese Frage immer so super und wie ihr über euren Tee redet oder eure Getränke und du hast meistens Wasser.
Ich habe immer noch zuckerfreie Vita Cola, weil ich in Bamberg einen Supermarkt aufgetan habe, der Vita Cola in zuckerfrei hat.
Ist das eine Besonderheit?
Naja, ich bin ja hier in Bayern, da kriegst du das nicht unbedingt. Ja, also je weiter du Richtung Süden und Westen kommst, desto weniger Vita Cola, ne? Und da bist du dann schon als bayerischer Thüringer bist du dann schon glücklich, wenn du es kriegst. Aber mittlerweile ist es hier in den Supermärkten ja vorhanden. Also.
Ach, schade. Ja. Jetzt enttäuschst du mich. Ich hätte jetzt wahrscheinlich einen Schmugglerring mit Vita Cola auch. Zuckerfreie wieder Cola aufmachen können.
Nee, Schmuggeln geht in die andere Richtung. Fränkisches Bier aus Franken rausschmuggeln mache ich hin und wieder. Oh. Und an der, Also ich bin ja hier in Bamberg, ne? Wir sind ja hier die Bierkulturwelthauptstadt. Wir haben im Stadtgebiet 10 Brauereien.
Ja.
Im Umkreis um die 20. Und es gibt so ein Schild an der Autobahn, da steht drauf, Genussregion Oberfranken, da sind Würste drauf, eine Breze und ein großer Bierkrug. Ja, die das im Endeffekt auch zusammenfassen, worum es hier geht in Franken.
Um Bier.
Und das ist ja das Geile. Also ich bin in Bierfranken, ne? Und wenn du jetzt Richtung Würzburg ungefähr eine Viertelstunde fährst, bist du in Weinfranken.
Aha.
Und dann gibt's halt Frankenweine wie Sau. Und überall gibt's Schäuferla und überall gibt's Braten und so und das ist hier schon so alles. Und naja, wenn du halt, ich hab halt immer die Vermutung, dass wenn ich mit so vielen Kisten Bier im Auto an diesen Schildern vorbeifahre, da irgendwann so ein Polizeiauto hinten rausfährt und mich anhält. Ja, und den Kofferraum durchsucht. Wegen Schmuggels.
Uff. Schmuggel von Essen.
Du kriegst übrigens die Euroflaschen von den fränkischen Brauereien und die Kisten kriegst du auch nirgendwo los, ne? Also die darfst du dann alle wieder hier zurückfahren. Was ganz lustig ist, ist, wenn man dann wieder in Berlin ist, ne? Da kannst du dann so in den Kraftbier-Späti reinlaufen und dann stehen da irgendwie die fränkischen Biere wieder rum und du denkst dir so, haha, haha, ihr müsstet mal meinen Getränkemarkt sehen, ihr Loser.
Und du bist ganz schön fies.
Naja, also mein lokaler Getränkemarkt, in den ich einkaufen gehe, der hat so eine Doppelreihe Bierkästen. Und vor einiger Zeit hatten sie noch Schilder, wo drauf stand, was alles aus der Region ist. Und die haben sie dann abgemacht, weil im Endeffekt einfach zwei Gänge voll an jedem Schild hing aus der Region.
Okay.
In diesem Supermarkt gibt es für Leute, die vorbeikommen und keinen Geschmack haben, also so verstehe ich das, ich trinke ja kein Bier, ich wohne hier nur, gibt es tatsächlich irgendwo eine versprengte Kiste Jever und eine versprengte Kiste Oettinger und eine versprengte Kiste Warsteiner. Und der Rest ist lokales Bier. Und wenn du, ja, und wenn du mit etwas anderem als lokalem Bier da rausläufst, weiß jeder sofort, ha, ja, ist auf der Durchreise.
Ist ein Fremder. Ach so, erkennt man in Franken, also Fremde, die kaufen kein
Bier. Ja, also Bier. Hier in der Gegend um Bamberg auf jeden Fall, ja. Also wenn du hier in der Gegend um Bamberg jemanden fragst, ja, was ist denn dein Lieblingsbier? Und er antwortet nicht sowas wie Huppendorfer oder Fesslerlager oder so, weißt du, ja. Entweder neu zugezogen oder keine Ahnung.
Oder kein Geschmack.
Nee, das kann es anscheinend nicht sein. Also das kann es anscheinend nicht sein. Ich glaube, für keinen Geschmack, da musst du Kaiserdom trinken. Aber Kaiserdom hat hier in Bamberg auch den Ruf, dass das Friedhofswasser, dass sie mit Friedhofswasser brauen. Also insofern, also es ist so.
Mhm. Klingt ja gut. Oh boah, ja. Ach, ja, also du lebst in einer guten Region in Bayern, in der es gutes Essen und gutes Bier gibt anscheinend.
Und die komplette Innenstadt Weltkulturerbe ist.
Ja, gut.
Und hübsch.
Das kleine Städtchen mit den 10.000 Einwohnern, aus dem ich komme, das ist auch schon über 1.000 Jahre alt und hat eine sehr schöne Innenstadt.
Ja, aber das interessiert halt keinen.
Bayern, immer ja. Ein bisschen Bayern. Ist. Okay. Zum Hauptproblem. Ja. Wir hatten ja die Türkei-Folge. Und da haben wir darüber geredet, dass es doch lustig wäre, sich über Bayern zu unterhalten. Weil am 14. Oktober, also in circa 11 Tagen, wählen ja die Bayern auch ihr Landesparlament neu. Und die CSU, die letzte große Volkspartei, die seit 60 Jahren fast permanent in absoluter Mehrheit regiert, hat jetzt eine relativ düstere Lage. Die letzten Umfragen sahen sie so bei 34-35%. Wie kommen die Bayern so mit dem Bekanntwerden von Demokratie, demokratischen Verhältnissen, normalen Verhältnissen so klar?
Ich weiß nicht, ob das normale Verhältnisse sind. Also, wir müssen.
Normale Verhältnisse für ungefähr 15 andere Bundesländer.
Das heißt doch nichts. Also da muss ich wirklich sagen, das heißt aus meiner Sicht hier aus einer bayerischen Perspektive tatsächlich erstmal nichts. Weil wir fangen mal tatsächlich, glaube ich, so rum an, dass ich mal ein bisschen erkläre, was Bayern ist.
Ja,
okay. Ja, also mein Werdegang ist folgender. Ich bin direkt nach dem Zivildienst im Jahre 2001 habe ich mich entschlossen, aus Gründen, die sich mir bis heute nicht erschlossen haben, aber das klang damals gut, an der einzigen katholischen Universität Deutschlands zu studieren, die ist in Eichstätt. Eichstätt hat 15.000 Einwohner, 14 Kirchen, einen Dom und du brauchst keine Uhr, weil von den 14 Kirchen ungefähr 5 und das Rathaus zur Viertelstunde schlagen. Ja?
Ja.
So. Die Uni hat 3000 Studenten und Studentinnen und davon sind am Wochenende 500 da und die kennen sich namentlich und du triffst den Professor auf dem Wochenmarkt. Es ist pittoresk. Ja. Und da bin ich gelandet und habe dann irgendwie erstmal die Leute nicht verstanden und dann habe ich festgestellt, dass es ganz wichtig ist, ja, an bestimmten Stellen bestimmte Sachen zu benutzen und dann bin ich in Franken gelandet. Und dann weißt du etwas. So nach 10 Jahren Franken und Bayern hast du so eine Ahnung, wie das hier tickt. Das erste ist, mir sein mir, das sind die Oberbayern. Um irgendwie einen Zugang zu Bayern als Konzept zu kriegen, muss man erstmal verstehen, dass es hier in Bayern Regierungsbezirke gibt und diese Regierungsbezirke sind Kulturbezirke. Also das ist, Bayern ist in sich ein Bundesland. Ja, es ist ein Bundesstaat in sich.
Muss man so, also es gibt kapieren. Verschiedene Volksstämme.
Richtig, also wir können das kurz durchgehen. Um Würzburg herum sind die Unterfranken. Aha. Ja. Hinter Würzburg geht das schon ins Hessische, da gibt es ja die Stadt Aschaffenburg oder wie das lokal genannt wird, Escheberg. Ja, da mischt sich das Fränkische mit dem Hessischen zu einer Melange, die keiner mehr versteht. Würzburg ist halt die Zentralstelle Unterfrankens und und das ist dann halt so Weinfranken auch, ne? Und die Unterfranken, von da aus würdest, wenn du dann Richtung Osten weiterfährst, kommst du bei mir vorbei, das ist Oberfranken. Ja. Wenn du Richtung Süden dann Richtung Nürnberg fährst, kommst du nach Mittelfranken, das ist Nürnberg-Erlangen die Gegend, um irgendwie ein Gefühl dafür zu kriegen, die Metropolregion Nürnberg-Erlangen ist nicht viel kleiner als München. Nur auseinander. Also Nürnberg ist 500.000, Erlangen ist irgendwie 200.000 Leute oder so oder 100.000 Leute. Fürth dazwischen ist auch nochmal so die Größe. Und das Umland um Nürnberg herum ist im Endeffekt im Norden Bayerns ein großes Wirtschaftszentrum. Hier kommen auch irgendwie 3 Autobahnen vorbei. In Herzogenaurach sitzt Adidas. Ja, hier in Bamberg sitzen mehrere mittelständische Unternehmen mit Weltrang. Wir haben jede Menge Industrie und keine Sau weiß davon. Ja, das ist, wir merken uns mal den Punkt, weil da kommen wir später nochmal dran vorbei. Wenn du dann weiter Richtung Süden fährst, kommst du irgendwann nach Oberbayern. Oberbayern ist das riesige Gebiet um München drumherum. Das geht dann im Endeffekt bis runter an die österreichische Grenze. Wenn du dann Richtung Westen fährst, kommst du nach Bayerisch-Schwaben. Das ist der Teil Schwabens, der in Bayern liegt. Ja? Zentrale Stadt ist Augsburg. Ja? Die spreche da auch so. Ne? Da, also ich hatte Mitstudierende aus Augsburg, die fingen dann auch schon Sätze an mit Hanoi. Ja, wo ich mir immer frage, was ist die Hauptstadt von Vietnam oder was ist das? Und
klingt so.
Und Richtung Osten gibt's dann noch die Oberpfalz, die liegt im Endeffekt im Osten Bayerns zwischen einem Stückchen Oberfranken. Oberfranken ist zieht sich bis an die tschechische Grenze und nach oben hin Plauen und so, ja? Mhm. Wenn du da im Osten runterfährst, kommst du halt in die Oberpfalz, da ist im Endeffekt die zentrale Stadt Regensburg. Ja? Die Oberpfälzer haben einen distinkten Dialekt, ne? Kehul, Kehschmuiz, Oberpfuiz. Ja, der zweite Witz, und wir werden dann im Zweifel Oberpfälzer Hassmails schreiben, aber die kennen das leider auch nicht anders. Wie kriegt man einen Oberpfälzer zum Bellen? Es gibt Freibier und da sagt der wo, wo, wo. Ja? Also, ist überhaupt, ne? Also wir sind jetzt hier in Bamberg zum Beispiel, wir haben hier Franken und dann also wenn du in einer fränkischen Wirtschaft nicht auffallen wirst, dann redest du A wenig und bestellst ein Bier mit AU. Ja, AU ist ein ungespundetes. Aha. Die Folgebestellung ist noch wortkarger, da legt man einfach den Krug auf den Tisch, seitlich, und dann kommt eine genauso wortkarge Bedienung vorbei und tauscht den gegen einen vollen Krug aus. Und zwar so lange, bis du neben dem Krug liegst, oder aber du bezahlst, je nachdem, was zuerst passiert.
Wie oft kommt das zweite, das erste so vor?
Das kommt ein bisschen drauf an. Also wir haben hier so Bockbier-Anstiche, ne? Da gibt's dann halt auf einmal Bier mit fünf Umdrehungen plus. Das schmeckt wie Limo, ja, und wo du die Prozente nicht merkst, und dann kann das relativ schnell gehen. Insbesondere mit zugezogenen, und das kleinste Gebinde an Bier, das man hier in Bayern kennt, ist Ahoibe. Das ist ein halber Liter, eine halbe Maß. Ach, ne? Also so 0,33 Geschiss, was die da irgendwie im Norden machen, das gibt's hier nicht. Aber ich bin, ne, also das Bier ist ein Identifikationsfaktor. Also du hast ja die Oberpfalz, und wenn du in der Oberpfalz weiter nach Süden fährst, kommst du nach Niederbayern, auch genannt der Wald. Ja, also Bayerischer Wald. Ach. Der Wald, ne? Das ist dann hier so Garmisch-Partenkirchen und so, liegt dann da irgendwie und so weiter. Wer mal schönes Niederbayerisch hören möchte, kann sich die Programme von Martina Schwarzmann anhören. Die spricht eine verständliche Variante des Niederbayerischen. Also das ist mit Absicht so gemacht, dass das Leute verstehen. Ja. Und in Oberbayern liegt halt München, und München ist insofern wichtig, als dass alle Bayern und alle Franken und alle anderen sich einig sind, dass München nicht zu Bayern gehört.
München ist nicht Bayern.
Ja, genau, München ist nicht Bayern, das ist so ein bisschen wie Berlin ist nicht Ostdeutschland.
Ja, also naja, Berlin ist, so, ist ja London auch nicht Ostdeutschland.
Und London ist auch nicht Großbritannien. Also das ist, glaube ich, ist ein guter Vergleich eigentlich. Hm. Und in München sitzen die Großkopferten und da sitzt halt die Regierung und alles, was ein bisschen ländlicher ist, und das fängt im Endeffekt schon in Rosenheim an, denkt sich so, ihr, die da in München sitzt, ihr könnt uns am Arsch lecken, und wir hier oben in Franken haben eine lange Tradition des wirklich auch strukturell niedergehalten Werdens. Also sprich, Investitionen in Bayern finden primär in der Gegend um München herum statt. Und je weiter es Richtung Norden, Richtung Franken geht, desto ärmer wird's. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen mit dem Söder Glück, weil der ist ja Mittelfranke. Mhm. Der ist ja aus Erlangen und so. Wundert mich auch ein bisschen, dass das Franken werden normalerweise nicht langfristig Ministerpräsidenten. Ja, also der Beckstein hat es auch nicht lang gemacht.
Nee, sieht momentan ja auch nicht sehr gut aus für Söder, dass er als
Ach Quatsch, der Söder bleibt.
Der bleibt jetzt erstmal nach der Wahl, nehme ich ganz stark an, aber erstmal zu den Franken weiter.
Genau, und die Franken fühlen sich tatsächlich strukturell auch ein bisschen benachteiligt, und da gibt's gute Gründe für. Hm. Gibt's wirklich gute Gründe.
Also sind die Ossis der Bayern sozusagen?
Nee, nicht unbedingt. Aber es gibt hier tatsächlich so geflügelte Worte wie alle Franken sind Bayern, aber nicht alle Bayern sind Franken.
Okay.
Und es gibt einen distinkten Unterschied in der Sprache, es gibt einen distinkten Unterschied in der Kultur. Also das ist wirklich so.
Also ich muss ehrlich sagen, die einzigsten Bayern, die ich kennengelernt habe, waren Franken. Und mit denen konnte ich immer ganz gut. Wenn ich aber so Leute wie Herrn Seehofer gesehen habe, ich glaube, der ist nicht Franke, wa?
Nee, der ist aus der Gegend von Ingolstadt. Den hatte ich mal auf dem Wahlzettel stehen in Eichstätt. Aha. Habe ich damals, glaube ich, auch gewählt.
Aber der kommt mir nicht so, also so alles, was nicht Franken ist, kommt mir immer ein bisschen suspekt vor.
Ja, naja, also der Franke ist eher jovial. Das ist jetzt so ein, ne, ist so ein bisschen Küchenpsychologie, aber also die Leute sind hier doch relativ herzlich und auch irgendwie offen. Hm. Merkt man auch. Und der Oberbayer zum Beispiel grantelt mehr. Und beim Niederbayer kannst du durchs Granteln hindurch dann, wenn es gut ist, die Freundlichkeit noch erkennen. Ja?
Oh, Bayer.
Das sind eigentlich alles coole Leute, ja. Was auch zum Beispiel bitte hier in Bayern nicht vergisst, ist, es gibt eine tiefe Verwurzelung in der katholischen Religion, und die ist relativ ernst gemeint. Also wir haben hier in der Stadt zwei Realschulen, und die eine Realschule ist eine Mädchenrealschule der englischen Fräulein, also sprich, die ist unter katholischer Trägerschaft. Das ist ein ganz normales Konstrukt. Ich habe in Eichstätt studiert, da gab es eine Realschule in der Innenstadt, die war auch von einem Nonnenkloster, und ein Mönchskloster in einem Dorf vor der Stadt hatte die Jungsrealschule, und jeden Tag haben sie alle Mädchen in die Stadt reingefahren und alle Jungs aus der Stadt rausgefahren. Ja. Das ist hier sehr üblich. Also man möge das mit der Religion nicht unterschätzen. Es ist jetzt nicht mehr hochreligiös, aber es ist ein kulturell doch wichtiger Pfeiler. Gut, ne, ich wohne jetzt hier in Bamberg auch noch in der Bischofsstadt. Also ich habe einen Dom und einen Erzbischof hier rumsitzen, ne? Also ne, wenn hier Fronleichnamsprozession ist die ganze Stadt unterwegs, und ich frage mich, warum die Läden zu haben, weil die ist immer so an komischen, also die sind halt in den Pfingstferien irgendwann, und ich verschmier das immer. Und dann ist halt die Innenstadt gesperrt, und dann läuft irgendwie ein Viertel Bambergs mit irgendwelchen Marienfiguren auf irgendwelchen großen Trägern durch die Stadt, und es werden die Kirchen gesegnet und so.
Was ich mich gefragt habe, ich weiß, dass zum Beispiel in Bayern das Thema Religion, vor allem katholische Kirche, sehr wichtig ist. Jetzt sind ja die Franken eher nicht so für die katholische Religion bekannt, und Herr Söder selber.
Ah, das ist falsch. Das ist falsch.
Ach so, aber Herr Söder selber ist ja Protestant. Falsch.
Ja, der ist ja auch aus der Gegend um Nürnberg. Also Nürnberg ist protestantisch. Die Heiden. Ja. Wir hier in Bamberg sind rotzkatholisch.
Okay.
Führt übrigens zu ganz geilen Effekten. Weil Die Protestanten haben andere Feiertage als wir.
Ja.
Ja, die haben an bestimmten Stellen haben die andere Feiertage. Zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob es mit Allerheiligen läuft. Nee, mit Allerheiligen ist das nicht, aber wir haben, es kann sein, dass das der Reformationstag und Allerheiligen ist. Also du hast die Option, als protestantische Stadt in oder protestantische Gegend in Bayern die protestantischen Feiertage zu nehmen, statt den katholischen Feiertagen, und dann drehen sich Feiertage rum. Genau, Maria Himmelfahrt ist zum Beispiel hier in Bamberg ein Feiertag. Hm. In Nürnberg nicht.
Ist ja auch ein katholischer Feiertag.
Richtig, richtig. Führt aber dazu, dass sämtliche Bamberger an Maria Himmelfahrt in Ruhe in Nürnberg shoppen gehen. Und vice versa. Also
das ist aber lustig.
Ja, das ist super. Das ist super. Man muss das halt ein bisschen auf dem Schirm haben, aber solche Dinge gibt's, ja. Und ich muss zum Beispiel irgendwie, ich brauche halt katholische Feiertage. Und an anderen Stellen ist es auch lustig. Wir haben zum Beispiel als Lehrer haben wir tatsächlich die meisten freien Tage. Ja, Bayern hat die meisten Ferientage in Deutschland, was daran liegt, dass die Maximalferientage tatsächlich festgelegt sind von der Kultusministerkonferenz. Aber wir eigentlich um sämtliche großen katholischen Feiertage nur Urlaub haben. Also sprich, also es gibt Herbstferien. Ne? In Berlin sind jetzt irgendwie die Herbstferien 2 Wochen, auch Ende Oktober. Weiß ich aus persönlichen Gründen. Wir haben nur 1 Woche, aber da liegt Allerheiligen drin. Und das ist dann natürlich, weil das ein allgemeiner Feiertag ist, ist das, wird das nicht auf die Ferientage angerechnet. Also haben wir statt 5 Ferientagen in der Woche mit Allerheiligen nur 4 Ferientage angerechnet. Selbes Spiel mit Ostern, selbes Spiel mit Pfingsten.
Ich hasse dich gerade ein bisschen.
Selbes Spiel mit Fasching, da gehen auch welche rein. Zum Beispiel in den Pfingstferien, die gehen immer 2 Wochen. Bei den Weihnachtsferien ist das auch so. Die Weihnachtsferien gehen müssen 2 Wochen gehen, weil ja nicht nur Weihnachten mit drin liegen muss und Neujahr, sondern auch Heilige Drei Könige.
Ja. Ist ja gleich am Jahresanfang.
Genau, es ist dann am 6. und wir fangen immer irgendwie am 7. oder 8., also in der Woche nach dem Heiligen Drei Königen an. Das macht halt so durchgehend Sinn, ja, wenn man sich das so anguckt. Weiß gar nicht, wie das dieses Jahr ist. Oh, das ist super, das Heilige Drei Könige auf den Sonntag, na, dann fangen wir auf den Montag an, ne?
Edge Badge.
Aber wir fangen halt auch auf dem 24. ist eigentlich der erste Ferientag, und dann habe ich dieses Jahr mal Glück, weil der 24. Montag ist, und dann habe ich das Wochenende vorher. Das ist dann die Gegenseite, ja. Also es gibt andere Bundesländer, die fangen halt dann auch früher mit den Weihnachtsferien an. Das haben wir hier in Bayern dann auch wieder nicht. Also es ist alles ein bisschen auf Kante genäht, was das angeht, aber du hast halt, also sie packen dir halt die ganzen Feiertage mit rein, ne?
Also
wie gesagt, bei Pfingsten ist dann Fronleichnam zum Beispiel noch in den 2 Wochen mit drin.
Okay, also dass Söder jetzt Protestant ist, ist jetzt kein großes Problem, oder?
Also für alles südlich der Donau schon. Aber für die ist auch technisch gesehen ein Problem, dass er Franke ist.
Nee, da kann er nichts dran ändern.
Herr Söder an sich ist eine sehr interessante Personalie.
Ja.
Ja, das ist auch politisch eine interessante Personalie. Der ist nur gut. Ja, der ist nur gut, der Großvisier. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Ja, der sagt mir was.
Ja, das ist diese Zeichentrickfigur, also für die Hörerschaft ist eine Zeichentrickfigur, die im Endeffekt immer nur sagt, ich will Kalif werden anstelle des Kalifen. Das ist die Rolle von Markus Söder, und zwar schon seit mindestens 10 Jahren.
Ja, also kommt mir Markus länger Söder, vor, um ehrlich zu sein.
Es kann auch länger sein. Markus Söder will schon mindestens seit 10 Jahren, möchte er dringend Ministerpräsident werden. Und er hat ja Seehofer jetzt nun auch nicht wirklich irgendwie auf Initiative Seehofers beerbt.
Nicht
ja, sondern das war eher so ein Putsch.
Was ja, die Bayern unter Putsch verstehen.
Ja, also kommen wir mal so ein bisschen, gehen wir mal so ein bisschen vom Kulturellen über zum Politischen. Die CSU ist ein integraler Bestandteil des Landes.
Ja,
Kulturschatz. Ja, naja, stell dir die CSU so ein bisschen als SED vor. Nur auf der anderen Seite des politischen Spektrums.
Ja? Aber ja.
Ja, ist so.
Ja, ich sag ja nur, stell's mir schlimm vor.
Nein, Nein, das ist total praktisch. Also, ein konservativer Mitstudent hat mal so schön zu mir gesagt, wir brauchen keine anderen Parteien, weil sämtliche politischen Strömungen Bayerns sind in der CSU abgebildet.
Ah, okay.
Das ist leider nicht falsch. Also, na, ich bin jetzt nicht der CSU-Wähler, aber das ist nicht falsch. Der innerparteiliche Diskurs zwischen den verschiedenen Flügeln der CSU ist weitaus vielfältiger, als man das so annimmt. Ne? Also das ist auch ein Kulturunterschied aus meiner Sicht zur CDU, die doch eher geschlossen ist. Aber das liegt auch daran, dass die CDU im Endeffekt immer im Rest Deutschlands in so einem Moment ist, wo sie sich gegen eine SPD behaupten muss. Das musste die CSU nicht. Die SPD war in Bayern genau einmal an der Macht, nämlich direkt nach der Gründung. Und das war's. Und danach hat die CSU die Bayernpartei beerbt und klein gemacht. Das ist, also man möge mal den Wikipedia-Artikel zur CSU lesen, der ist göttlich. Ja. Und hat sich dann auch selbst behauptet. Und ich finde auch so ein bisschen, man kann das genuin Bayerische auch im Werdegang der CSU sehen, nämlich dieses ein gewisser Hang zur Eigenständigkeit. Und intern sind die halt sehr zersplittert. Also du findest in der CSU den Öko-Bio-Bauern genauso wieder, ja, also den, ja, oder die leicht esoterische Kräuterfrau findest du genauso wieder, wie du dort irgendwie den Rechtsaußen, die Rechtsaußen Franz Josef Strauß Gedächtnisfigur wiederfindest. Ja, also die sind sehr integrierend. Strauß hat mit seiner Aussage, es sollte nichts rechts der CSU geben, nicht unrecht. Und die SPD hat es in Bayern immer schwer zu leiden gehabt, weil es auch sehr schwer war, irgendwas links von der CSU zu etablieren.
Okay.
Und dafür gibt es sehr gute Gründe. Ich habe diese Woche, wie gesagt, mit meiner Schülerschaft, habe ich diese Woche über die Landtagswahl geredet. Und da kannst du dir vorstellen, junge Menschen um die 20 sind jetzt auch nicht die CSU-Freundinnen und Freunde.
Warum nicht?
Ich glaube, weil das in dem Alter einfach dazu gehört. Aber ich bin's jetzt auch nicht. Aber ich muss, der Case, den du für die CSU machen musst, ist folgender. Uns geht's hier richtig gut. Ja? Eine meiner Schülerinnen ist SPD-Mitglied und hat sich dann bei mir aufgeregt, dass ja die CSU immer so arrogant wäre gegenüber den ganzen Norddeutschen, ja, so von wegen, hier in Bayern ist ja alles besser und so. Und dann meinte ich so, das wird Ihnen jetzt nicht gefallen, aber können Sie mir erklären, wo die nicht recht haben? haben Sie mal versucht, einen BAföG-Antrag in Niedersachsen abzugeben? Und haben Sie das mal hier versucht? Haben Sie mal versucht, in Berlin einen neuen Personalausweis zu bekommen? Haben Sie mal eine brandenburgische Amtsstube besucht?
Hey. Und
wurden dort freundlich empfangen? Ja, weil du hast keinen Publikumsverkehr.
Ich habe Publikumsverkehr hin und wieder.
Schriftlich.
Auch Menschen kommen zu mir manchmal.
Ja, und stören.
Das sagst du jetzt.
Selbst dann, also das ist, wenn man heute guckt, Bayern ist ein sehr erfolgreiches Bundesland.
Das stimmt.
Und im Gegensatz zu allen anderen Bundesländern können wir ganz genau sagen, welche Partei das war.
Ja, die CSU.
Es war die CSU.
Ich glaube, also an diesem Ausspruch Volkspartei ist auch viel dran, weil Volkspartei bedeutet ja auch, dass du verschiedene Interessen auch aufnehmen kannst, sowohl soziales als auch wirtschaftliches, liberale Ideen. Und bisher war das die CSU ja in Reinform. Da konntest du ja praktisch alles unterbringen.
Das hat aber funktioniert. Also
ja.
Was ich dazu sagen muss, und das ist auch die wichtige Stelle, falls dann die Leute sich fragen, ja, wie macht ihr das im Unterricht? Im Unterricht habe ich das auch dazu gesagt. Man kann sich vortrefflich und mit guten Gründen darüber streiten, ob der Weg, der zu Bayerns Erfolg geführt hat und der natürlich ein konservativ-politischer Weg ist, ja, und ein wirtschaftsliberal-konservativer Weg, ob man den an sich ideologisch richtig findet. Wenn man den nicht richtig findet, dann gibt's genug andere Parteien, die man hier auch wählen kann, und die sind auch alle mit dabei. Und ich glaube, eine große Kunst der CSU ist es auch gerade in den Bezirken und gerade im flachen Land immer kommunikativ mit dem Rest zusammenzuarbeiten. Die sind nämlich nicht so blöde und hören nicht zu. Ja. Und wenn man sich überlegt, dass es die CSU war, die gegen gentechnische Pflanzen hier in Bayern vorgegangen ist und das von vornherein verboten hat, und das ist genuin grüne Politik, ja, da gibt's einfach ganz valide Gründe für. Und die validen Gründe waren, dass die CSU wusste, wir werden von unheimlich vielen Bauern gewählt und wir haben hier ein Agrarland, das wir verteidigen müssen, und dann wird das halt verteidigt, ne? Ja. Also, das Spannende an Konservativen ist ja, dass sie eigentlich ideologiefrei sind, außer dass sie es gern erhalten möchten, und das haben sie hier sehr gut hingekriegt. Und deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig, gegen die CSU zu wettern, weil wir können uns halt auch in Deutschland angucken, wie das so ist, wenn man länglich SPD-Regierungen hat. Und wenn dann die CSU darauf hinweist, dass länglich SPD-Regierungen zu haben an Scheiß ist, dann hast du halt irgendwann so ein Argumentationsproblem, ja?
Ja, ich weine gerade ein bisschen innerlich, weil ich habe eine sehr, sehr längliche SPD-Regierung hier in Brandenburg. Ich glaube, also wir reden ja nachher nochmal über das Duell Söder-Hartmann. Also wenn Herr Söder demnächst nicht mehr Ministerpräsident in Bayern sein sollte, ich glaube, in Brandenburg nehmen die den hier mit Kusshand.
Ja, aber das wird auch nicht funktionieren. Also was sehr viel mit dem Erfolg der CSU zu tun hat, ist zum Beispiel, Stoiber hat ja eine Verwaltungsreform durchgedrückt. Ja.
Was war denn das Ergebnis?
Das Ergebnis ist, dass du heutzutage eine echte streamgeleinte Verwaltung hast. Es ist mitnichten so, dass wir zu wenig Beamte haben. Es ist mitnichten so, dass hier nichts läuft. Ganz im Gegenteil. Es läuft super. Ja. Also ich kann dir als Lehrer und Schulbeamter damit sagen, wenn bei uns Verwaltung stattfindet, ist sie vielleicht etwas verquastet und nervig. Ja, weil, ne, ist halt Verwaltung. Aber der Scheiß ist effizient. Ja, ich habe meine Schulordnung, ich weiß nicht, ich mache kurz Werbung. Wir haben den Schulsprecher-Podcast, den kennst du vielleicht.
Ja,
das ist,
ich mag
das
alle ist der, deine Podcasts.
Okay, dankeschön. das ist der, wo ich mit Christoph rede. Und Christoph ist ja in Hamburg. Und ein Running Gag bei den Schulsprechern ist, dass Christoph immer sagt, boah ja, wir haben hier in Hamburg irgendwie so ein Gesetz, da steht das irgendwie drin, ja. Aha. Und ich sage dann, ja, wir haben hier eine bayerische Schulordnung, wir haben hier eine Fach- und Berufsoberschulordnung, wir haben das bayerische Erziehungs- und Unterrichtsgesetz. Und die sind so gebaut, dass du eigentlich jeden Fall erschlagen kannst. Das heißt, ich habe auf Verwaltungsseite ein klares Vorgehen.
Oh, und das ist definiert.
Ja, das ist natürlich unheimlich angenehm, weil es allen Seiten Sicherheit gibt. Es gibt den ausführenden Beamten Sicherheit und es gibt den Schülerinnen und Schülern in meinem Fall Sicherheit. Und es gibt mir natürlich auch die Möglichkeit, den Leuten zu sagen, so passt auf, Kinder, das sind die Regeln. Und so werden wir jetzt die Regeln strategisch umgehen, damit keiner merkt, dass wir hier eine Regel umgangen haben. Ja. Ja, natürlich. Ja, wenn du dann als Pädagoge oder als Lehrer pädagogisch handelst, musst du dir ja auch überlegen, wie ich verhindere, dass eine bestimmte Regelung irgendjemanden Kopf kürzer macht. Aber das ist super. Ich habe zum Beispiel an meiner Schulart, gibt es Korrekturzettel, ja, da steht halt drauf, ich habe Korrekturkriterien, die sind von oben festgelegt. Wir haben Punktelisten, die sind von oben festgelegt. Ja, Arbeiten in ganz Bayern sind vergleichbar darauf. Ja, ist doch super.
Ja.
Das möchtest du eigentlich haben. Und das ist eigentlich das, was ich immer dann positiv erlebe. Und das sind Strukturen, die auch die CSU geschaffen hat. Und die Leute, die da oben in den verschiedenen Ämtern sitzen, haben allesamt Parteibücher. Und die haben natürlich hauptsächlich auch gerne mal CSU-Parteibücher. Übrigens nicht nur, ne? Also, du musst ein Parteibuch haben, um politischer Beamter zu werden. Aber es geht auch, jede andere Farbe.
Außer Linke.
Ich glaube, außer, nee, das geht auch.
Na, in Bayern?
Ja, das geht auch, aber da findet sich ja keiner.
Keiner will sein Parteibuch zeigen oder keiner will Linker?
Nee, da findet sich keine Linke. Also, du musst ja sehen, das Parteienspektrum in Bayern ist historisch so aufgebaut, ja, dass die Grünen schon Revoluzer und Umstürzer sind, ja. Ja. Die Linken sind ein neues Phänomen. Es gibt auch eigentlich dieses klassische Arbeiterverständnis, an das die Linke andockt. Das gibt es in Bayern aus meiner Sicht nicht. Ich habe bei Audi gejobbt, ne, mehrfach. Die sind in der Gewerkschaft, da sind die Leute in der Gewerkschaft, aber die wählen alle CSU. Da wird keiner auf die Idee kommen, die Linken zu wählen. Ja, wenn du bei Audi am Band stehst, hast du Leute mit niedrigem, ja, oder mit relativ niedrigem sozialen Status, denen es sehr, sehr gut geht dadurch und denen geht's, und die auch erkannt haben, dass es ihnen dadurch gut geht, dass die CSU an der Macht ist. Ja? Wenn du dir überlegst, die CSU macht ja auch interessante Sachen. Ja? Also man darf dann immer sagen, dass das Symbolpolitik ist und das ist vollkommen richtig. Aber sich halt hinzustellen und zu sagen, ja, zu dem Erziehungsgeld, was es im Bund gibt, zahlen wir halt hier in Bayern ein extra Erziehungsgeld hinzu.
Ja, ich meine, dumm ist das ja nicht. Es ist natürlich absoluter Aktionismus und Symbolpolitik und absolut auf Bayern bezogen. Aber mal ganz ehrlich, die CSU interessiert sich auch nur für Bayern. Die will ja auch nur in Bayern die Regierung stellen. Und deswegen besorgt sie sich nur um die Probleme der Bayern.
Und bei der Bundestagswahl kannst du dir hier in Bayern tatsächlich aussuchen, wähle ich mit der Erststimme CSU oder werfe ich sie weg. Also das kannst du dir halt echt aussuchen. Ja. Ne? Es gibt hier diese berühmte Erststimmenkarte. Ja, Wahlbezirke, die in der Erststimme an die CSU gegangen sind und dann oder ja, genau, ja, ist halt eine Karte, die ist schwarz, ja.
Ja. Naja, Punkt. das kam auch hoch bei dem Duell Hartmann-Söder. Jetzt bei der Landtagswahl besteht die Möglichkeit, vor allem für die Grünen in München Direktmandate zu holen. Aber sonst selbst bei der Bundestagswahl war in München die Grünen nur auf zweitem Platz.
Ja, traditionell ist es so, dass die SPD die Bürgermeister der großen Städte stellt.
Ja, das finde ich übrigens lustig. Der ehemalige Bürgermeister Ude, oder ist er noch Bürgermeister in München?
Nee.
Der unterstützt einen grünen Kandidaten und nicht den von der SPD. Habe ich gehört.
Ja, naja, also der Ude, ja. Der Ude war der einzige SPDler in der Geschichte der Bayerns, jedenfalls in der jüngsten, der die Chance gehabt hätte, ein SPD-Ministerpräsident zu werden. Und selbst den hätten sie nicht gewählt. Weil der ist ja Münchner. Also, hier in Bamberg auch. Bamberg hat einen SPD-Bürgermeister und einen CSU-Stadtrat. Das ist so die Standardkonstruktion. Das ist in Nürnberg auch so. Ja, die haben halt einen SPD-Bürgermeister und eher so einen CSU-Stadtrat. Ja, das ist so.
Wie kommt denn das zustande? Aus Mitleid zur SPD?
Das ist dasselbe Prinzip wie normalerweise es mehr wie es im Bund so ist, dass in den Landtagen immer die Partei in der Mehrheit sitzt, die im Bund nicht die Mehrheit hat. Ah. Ja. Also das steckt da so ein bisschen dahinter. Und natürlich, also je kommunaler es wird, desto mehr geht's um die Person. Du hast übrigens eine Wahl vergessen vorhin. Wir wählen nicht nur den Landtag. Wir wählen auch noch den Bezirkstag.
Ich weiß gar nicht, was das ist.
Ja, ich muss das auch jedes Mal nachgucken.
Kenne ich nicht in Brandenburg. Bei uns gibt es kommunale Parlamente und es gibt den Landtag.
Ja, genau. Jeder Regierungsbezirk, ne? Also Unterfranken, Oberfranken, Mittelfranken, Oberpfalz, Niederbayern und so weiter, wie ich vorhin erklärt habe, hat noch so ein kleines Parlament auf Bezirksebene, das bestimmte Entscheidungen trifft, für die einzelne Städte eigentlich zu klein sind, für die aber das Land zu groß ist. Das ist so ein Subsidiaritätsding. Also sprich, da geht es zum Beispiel um die Verteilung von Krankenhausplätzen und sowas.
Also ist das wie wenn ich das Finanzamt habe und da ist noch so eine Oberdirektion zwischengeschaltet? Also eine mittlere Verwaltungsstruktur sozusagen?
Genau. Die Bezirke sind eine mittlere Verwaltungsstruktur. Und das Parlament zu dieser mittleren Verwaltungsstruktur, also der demokratische Gegenpart zu dieser Verwaltungsstruktur, sind die Bezirkstage. Also das ist auch zum Beispiel bei mir total lustig. Ich bin halt als Beamter beim Bezirk Oberfranken. Und im Bezirk Oberfranken sind die Verwaltungsstandorte für verschiedene Dinge, die du beim Landesamt für Finanzen zum Beispiel machst, sind verteilt. Also Beihilfe ist in Bayreuth, Wohnungszuweisung ist in Ansbach, ja, und dann ist halt Esoterik, ja. Also das wird auch verteilt und das ist dann auch total geil, weil irgendwie in Bayreuth machen sie die Beihilfe, aber du schickst den Brief mit den Beihilfeunterlagen mittlerweile nach Ansbach oder nach Regensburg, weil die den da zentral scannen und wieder zurückschicken und so. Das ist total super.
Ja? Also es ist alles zentralisiert.
Nee, es ist alles nicht zentralisiert. Es ist alles das Gegenteil. Es ist alles dezentralisiert. Du hast halt im Bezirk die Verwaltungsstrukturen in verschiedenen Städten, weil jede Stadt so ein bisschen was haben möchte.
Ach so.
Du hast dazu einen Bezirkstag, der als Parlament dann auch noch Entscheidungen trifft. Aha. Dann hast du das Land. Also ich kann es für Schulen ein bisschen erklären. Zum Beispiel hat meine Schulart drei Ministerialbeauftragte, die halt auf der mittleren Ebene die Verbindung zwischen dem Kultusministerium und den einzelnen Schulen herstellen.
Okay.
Ja. Und ich bin jetzt Teil von berufliche Oberschulen Nord. Und da gibt's halt berufliche Oberschulen Süd und berufliche Oberschulen Ost. Weil West lohnt sich nicht, zu Süd gehört dann Bayerisch-Schwaben dazu. Und zu Nord. Nord ist im Endeffekt Oberfranken, Unterfranken, Mittelfranken. Ost ist Oberpfalz und Niederbayern. Und Süd ist Oberbayern und Bayerisch-Schwaben. Bayerisch-Schwaben ist nur so ein Streifen, deswegen ist es nicht so schwierig. Und bei den Gymnasien ist es zum Beispiel so, da es mehr Gymnasien als berufliche Oberschulen gibt, gibt es tatsächlich für jeden Regierungsbezirk einen Ministerialbeauftragten. Und in der Hierarchie ist es so, dass über meinem Chef der Ministerialbeauftragte steht und über den Ministerialbeauftragten kommt dann erst das Ministerium.
Okay.
Und du hast dann halt so eine dezentralisierte Zwischenstruktur. Und die Ministerialbeauftragten treffen dann auf dieser Verwaltungsebene auch Entscheidungen und sowas, ne? Das heißt also, wenn wir zum Beispiel ein juristisches Problem mit einem Schüler oder einer Schülerin haben, das die Schule ja nicht lösen kann, weil braucht es ein Justizariat oder so, dann geht das an den Ministerialbeauftragten und das Justizariat ist beim Ministerialbeauftragten und nicht beim Ministerium.
Aber das ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil das Ministerium wird nicht überansprucht und du hast einen direkten Ansprechpartner.
Der ja, kann jemand, das der vielleicht im Zweifel lösen, Ahnung hat. Zumut. Aber also was glaube ich auch nicht so richtig verstanden wird. Und das einzige vergleichbare Bundesland außerhalb Bayerns ist Nordrhein-Westfalen. Wir sind ein Flächenstaat. Hier ist sehr viel Platz, wo sehr wenig Leute wohnen. Ja, wenn du aus Bamberg aus Richtung Osten in die Fränkische Schweiz rausfährst, da sind halt nur noch Dörfer. Ja, die nächste Stadt, also die nächste ernstzunehmende Stadt, die dann kommt, ist Bayreuth und Kulmbach. Und dazwischen ist Dorf. Und da fährst du eine Stunde. Und das zu verstehen, ist wichtig. Die CSU ist dann auch da wieder wichtig, weil die CSU sitzt halt in den einzelnen Menschen, in den einzelnen Dörfern. Da muss der Bürgermeister muss auch nicht CSU-Mitglied sein, der kann auch gerne parteilos sein, aber irgendwo hat die CSU halt immer ein Mitglied und die haben überall ihre Ortsverbände und was sie machen ist, sie hören halt zu. Ja, also die sind sehr spezifisch. Das konnte man in dem Duell von Söder und Hartmann auch sehr schön sehen. Dem Söder war die ganze Zeit bewusst, wie groß Bayern ist.
Ja.
Und Herr Hartmann hat mich persönlich halt schon sehr vor den Kopf gestoßen, weil ich mich gefühlt habe als Franke, ja, also so als Beutefranke, der ich bin, hatte ich so das Gefühl, der Mensch redet nicht eine Sekunde über mich. Ja, und dann wurde mir natürlich erklärt, dass wenn er als Beispiel dann drei andere Städte bringt und ansonsten über die Mietpreisentwicklung am Nockherberg redet, dass das ja mich auch in Bamberg betrifft, wo ich mir dann denke, ja, ich fühle mich trotzdem nicht mitgenommen. Und das hat sehr viel mit dem Gefühl zu tun, dass man hier als Franke halt hat, wenn man auf Bayern guckt.
Ja, ich meine, also ich komme ja, wie gesagt, nicht aus Bayern, aber ich habe das Duell auch gesehen. Und ich habe danach gedacht, der arme Söder. Ich kann mir nicht genau erklären, warum die CSU momentan so schlecht dasteht. Es kann nicht an Söder liegen. In dem Duell hat er
an Seehofer.
Ja, okay, Seehofer. Seehofer in Berlin rum. er macht da einen guten Job, also wenn ich mir das Duell so angucke. Ich habe gelernt, zum Beispiel von den Grünen, die wollen bezahlbare Eigentumswohnungen am Nockerberg.
Ja.
Das fand ich interessant.
Ich habe darüber mit meinen Schülerinnen und Schülern geredet, hier in Bamberg. Und die meinten auch alle, ja, das interessiert uns einen Dreck, ja, und du musst, also um auch so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, wie das ist. Wenn ich jetzt heute nach München fahren würde, wäre ich 3 Stunden mit dem Auto unterwegs. Ja? Das ist 1 Stunde weiter als Erfurt.
Ja.
Ja? Das ist mit dem Zug, mit dem ICE bin ich genauso lange unterwegs auf einer ähnlich ausgebauten Strecke wie nach Berlin. Ja, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie hier die Distanz ist und wie auch das Gefühl dazu ist. Ja, München ist hinter der Donau. Die Donau heißt nicht umsonst Weißwurst-Äquator. Ja, also das ist kein Witz. Das ist für die Realität, für mich hier oben in Oberfranken, spielt halt irgendwie die Befindlichkeit irgendwelcher Großkopferten in München keine Rolle. Gleichzeitig habe ich eine liebe Freundin in München sitzen, die arbeitet dort und so weiter. Die hat 2 Kinder, eine sehr kleine Wohnung. Und die hat dann ein Wohnraumproblem. Dasselbe Wohnraumproblem haben wir aber auch hier in Bamberg. Hier sind die Mieten in den letzten 2 Jahren explodiert. Ja?
Ja, aber um ehrlich zu sein, der Grüne hat definitiv für seinen Wahlkreis gesprochen. Also der hat für München geredet. Nicht für, also der will gar nicht Ministerpräsident werden. Der will, dass die Prozente halten, die sie jetzt haben, so bei 15%. Und dann kommen sie in die Regierung, dann können sie was für München machen. Das Problem ist, Bayern ist groß. Die Konzepte sind irgendwie so ideologisch verhaftet. Teilweise haben die Grünen da irgendwie in ihrem Wahlprogramm zu stehen, der Diesel muss teurer werden, wo ich mir denke, ja klar, auf bayerischer Ebene, wie willst du denn das machen? Sehr tolle Forderung, aber das außerhalb von München irgendwo in teure Eigentumswohnungen, kannst du dir das auch nicht vorstellen?
Das ist auch totaler Käse, das kannst du in Bayern nicht verkaufen. Ja, wir haben BMW da, wir haben Audi da.
Ja? Und ich meine, der hat so Sachen vorgebracht, ich meine, jetzt hacken wir auf den Grünen rum, aber ich fand es wirklich weltfremd teilweise. Bezahlbare Eigentumswohnungen in München. Okay. Dann will er irgendwie das Dorfleben attraktiver gestalten, indem die ganzen Discounter wegkommen, wo ich mich frage, naja, ohne Discounter wird Leben auch teurer.
Nee, also das ist komplett weltfremd. Und ja. Ich meine, der Söder hat ihn da drauf gecallt, ja. Ich wohne am südlichen Ende Bambergs. Wenn ich bei mir aus dem Viertel rausfahre, ich bin so ein kleines Satellitenviertelchen hier, steht erstens ein Rewe auf der platten Wiese. Und wenn ich dann irgendwie nicht links rum Richtung Stadt, sondern rechts rum Richtung Dorf fahre, kommt noch ein Rewe im nächstgrößeren Dorf. Wenn du dann weiterfährst, hast du im Endeffekt alle 2, 3 großen Dörfer irgendwie so einen Discounter stehen.
Ja, wenn
du dir dann aber überlegst, dass die Menschen, die in diesen Dörfern wohnen, irgendwie aus der Sicht dieses grünen Politikers, ja, wo sollen die denn hinfahren? Ja, also wir haben Schülerinnen und Schüler, die kommen aus der Fränkischen Schweiz, die können, wenn sie frühst mit dem Bus fahren und es wird jetzt Winter, kommen die nicht zur Schule, weil der Bus den Hang nicht hochkommt. Ja?
Da haben und die Grünen vor 4 Jahren ein Mobilitätskonzept vorgelegt, habe ich gelernt in dieser Diskussion, das anscheinend so perfekt ist, dass es alle Mobilitätsprobleme löst, aber wenn es so perfekt ist, wieso wurde es noch nicht umgesetzt?
Naja, weil er ja die CSU dran schuld ist. Aber
ja,
die
genau.
An der Stelle zitiere ich kurz eine Kollegin von mir, die meinte, sie hat ein Wahlplakat von der SPD gesehen, wo drauf stand, irgendwo in der Nähe vom Starnberger See war das anscheinend, sie meinte dann so, ja, da stand drauf, ja, stellen Sie sich vor, der Bus kommt einmal jede Stunde auf dem Dorf. Und da sagte sie, ist es jetzt eine Drohung oder ist es ein Versprechen? Weil derzeit kommt er nur 2-mal am Tag. Also, und dann ist auch die Frage, was soll das? Ja, also das Schulkonzept, was die Grünen da vorschlagen, also außer, ich positioniere mich da jetzt einmal als bayerischer Lehrer, ich möchte 10 Jahre Schulfrieden. sie sollen bitte nichts inhaltlich oder an den Verhältnissen ändern, sie sollen neue Lehrer einstellen und ansonsten evaluieren wir 10 Jahre lang bitte dieses System, wie es jetzt existiert und stellen uns danach die Frage, was wir anders machen. Egal welche Partei das ist, es wird nur gerumschustert und ich habe meine Schülerinnen und Schüler an der Stelle auch nur gefragt, sag mal, liebe Leute, kennt ihr irgendjemand, der eine Bildungsbiografie in diesem Land hat, die nicht dadurch gebrochen wurde, dass wir zwischendrin die Regeln geändert haben? Und dann guckten sie mich alle bedrückt an. Ja. Und dann müssen wir nicht mehr drüber reden, wir könnten doch endlich mal irgendwie Schulfrieden machen und erstmal gucken, ob das funktioniert. Und da war halt auch so das Konzept, ja, wir machen eine Öffnungsklausel, damit dann die Dörfer ihre lokale Schule behalten. Da erzählt er so einen Scheiß von wegen, ja, das Kind soll zu Fuß zur Schule. In der Fränkischen Schweiz haben wir Dörfer, da wohnen 200 Leute und da wohnen irgendwie 10 Kinder, die soll eine Dorfschule machen oder was? Ja, spinn ich denn?
Also das habe ich sowieso nicht verstanden, dieses Schulkonzept der Grünen. Da dachte ich mir schon, du hast dazu was zu sagen.
Nein, wir machen da eine ganz einfache Rechnung. Ja. Wir machen eine ganz einfache Rechnung. Ja, wir überlegen uns jetzt, wir hätten eine Schule, die hat ein Einzugsgebiet, wo sie irgendwie eine Klasse zusammenkriegt. Eine Klasse sind mindestens 20 Schüler, ja, 15 bis 20 Schülerinnen und Schüler. Und wir machen Erfolgsschule auf, so richtig ganz klassisch. Ja, einzügig. Für diese Schule brauche ich einen Schuldirektor, der ist A12. Der kann auch ein Lehrer sein, dann haben wir einen Lehrer weg, dann brauche ich mindestens noch eine zweite Lehrerin, weil erste, zweite, dritte, vierte Klasse, normalerweise hast du für jede Klasse, für jeden Klassenstufe, für jede Klasse dann eine Lehrkraft, also bräuchte ich 4 Lehrkräfte, das ist viermal mindestens A10, A11 oder A12, das ist preiswerter als ich bin, ja, muss man dazu sagen. Der Direktor ist eine Lehrkraft, ihr brauchst eine Religionslehrkraft, das kann aber der lokale Pfarrer machen, du brauchst einen Hausmeister und du brauchst ein Gebäude. Und jetzt gehst du zu der Kommune hin und sagst, guten Tag, liebe Kommune hier auf dem platten Land, und ich kann dir sagen, im ländlichen Oberfranken geht's denen nicht gut, weil da ist nämlich die Porzellanindustrie, die da mal war, komplett in die Binsen gegangen, vor schon 10, 15 Jahren. Da ist nichts mehr, ja. Da sagst du zu denen, ja, na, meine Güte, für 100.000 Euro im Monat, ne, das, wenn wir das alles zusammenrechnet mit Gebäude, könnt ihr dann doch hier eine lokale Volksschule aufmachen. Die hat so viele Mittelfinger, haben die gar nicht, wie die dir zeigen. Ja, das ist halt komplett realitätsfern. Wir haben, wenn wir hier in Bamberg, meine Schule ist Sachaufwandsträger Stadt Bamberg, ja. Wenn wir neue Beamer bestellen, dann sagt die Stadt Bamberg zu uns, ja, aber vorher brauchen wir erstmal irgendwie Geld, weil in der Erlöserschule regnet es rein. Also, das ist doch komplett realitätsfern, dann zu sagen, irgendwelche kleinen Kommunen können sich ihre Volksschulen selber da hinstellen, weil wir romantische Vorstellungen davon haben, wie viele Leute da irgendwie an sind. Also wir haben in Bayern jetzt keinen Lehrermangel, aber wir haben jetzt auch keine Lehrerschwemme. Das hat er ja alles überhaupt nicht. Und dann musst du dir auch überlegen, also Lehrermangel hat auch ein bisschen was mit Örtlichkeit zu tun. Na, kann ja, also Lehrerinterna in Bayern. Es gibt einen Ort, vor dem alle Gymnasiallehrer Angst haben, dass sie hinkommen. Das ist Naila. Naila ist an der A9, kurz vor der thüringischen Grenze, am Arsch der Welt. Das ist ein bisschen wie Eggesin. Ja, so für den Bund. Beim Bund gibt es ja Eggesin, das ist auch am Arsch der Welt. Und es ist legendär, dass Gymnasiallehrer sagen, ja, da will ich nicht hin. Ja.
Was ist mit dieser Schule?
Nee, die Schule ist vollkommen okay, da ist halt nur außenrum Prärie.
Das ist natürlich schlecht.
Also du hast weiche Standortvorteile. Wenn du damit A13 wohnst, kannst du dir im Endeffekt ein riesengroßes Eigenheim leisten, weil da ist niemand. Das ist auch alles preiswert. Ich habe in Marktredwitz ein halbes Jahr gearbeitet. In Marktredwitz sind die Preise ungefähr ein Viertel preiswerter als in Bamberg. Und du wohnst direkt an der tschechischen Grenze. Und wenn du aus der Schule rausgehst, stehst du im Wald und der Hase und der Fuchs sagen sich gute Nacht. Da ist halt nichts. Ja, da hast du weiche Standortvorteile und du bist irgendwie in anderthalb Stunden in der nächsten ernstzunehmenden Stadt. Das wäre dann irgendwie Bayreuth. Oh. Und aus Bamberger Sicht lachen wir dann schon über Bayreuth. Ja. Und du kannst da gerne wohnen, wenn du's reizarm und so weiter haben möchtest, aber damit kriege ich doch keine Lehrer. Dann weise ich die dazu, dann gehen die da auch hin. Aber wenn jetzt irgendwie tatsächlich ich für eine Volksschule in der Fränkischen Schweiz eine Grundschullehrkraft suche, dann, ja, es melden sich schon Leute, keine Sorge, aber die sind dann auch ausreichend verzweifelt. Also ist halt, Das ist doch auch nicht.
Es war deutlich zu erkennen, dass Söder schon erstmal selber in Regierungsverantwortung war als Minister, dass er sich auskennt von dem, was er redet, und dass der Grüne erstmal weltfremd ist und keine Ahnung von Verwaltung und dem realen Leben hat.
Also aus dieser Perspektive, die hier in der Gegend existiert, ist dieser grünen Mensch halt schlicht und ergreifend atypisch Münchner, ja. Und für den Münchner existiert hinter Straubing, hinter im Endeffekt dem Ende der Münchner S-Bahn existiert nichts. Und den Vorwurf müssen sie sich halt immer wieder gefallen lassen. Die andere grüne Spitzenkandidatin tritt auch in München an. Natascha Kronen tritt in München an. Die haben, ja, also dieser Vorwurf, dass sie nicht wissen, dass der Rest des Landes existiert, das ist natürlich klar. Und wenn ich dann sehe, die Gesundheitsministerin der CSU, Frau Hummel, die ist Bambergerin. Wenn ich die hier auf Lokalpolitik anspreche und sage, Frau Hummel, was macht denn die CSU für Bamberg? Dann wird die halt konkret, die wohnt hier. So, und das ist etwas, ja, mein SPD-Abgeordneter kann das hier auch. Ja. Und mein FDP-Typ auch, aber die Frau Hummel ist halt Gesundheitsministerin und die ist halt in der CSU. So, dann habe ich ein bisschen die Wahl, wähle ich jetzt jemanden, von dem ich weiß, dass der tatsächlich eine politische Wirkung entwickeln kann, ja, oder wähle ich die nette Frau von den Grünen. Ne, das ist halt immer so die Frage.
Die nette Frau von den Grünen ist mir ein bisschen unheimlich.
Nee, meine lokale nette Frau von den Grünen.
Ach so, oh gut. Die Spitzenkandidatin ist irgendwie seltsam. Der Grünen in Brandenburg.
Das ist nicht so schlimm. Also aber wir können vielleicht mal so ein bisschen durch die Parteien durchgehen. Also
ja, CSU, erzähl mir doch mal, wie kann das sein, dass also die CSU leidet unter Seehofer, aber wieso gehen die denn alle zu den Grünen? Und zu der AfD? Na okay, zu der AfD geht wahrscheinlich der rechte Rand der CSU.
Also, ich habe mir auch mal das Wahlergebnis bei wahlrecht.de geklickt. Das ist das vom 27.09. Die CDU-CSU leidet, glaube ich, tatsächlich darum, dass sie am rechten Rand so viel gefischt haben. Also was ich überall gehört habe, ist, dass im Endeffekt der klassische wertkonservative Wähler, die nicht mehr wählt, weil sie ihnen zu Recht sind.
Ja, ich meine, mit dieser Politik, mit diesem Gerede von Seehofer hat er seine Stammwähler verschreckt und die AfD-Wähler hätte er so und so nicht zurückgekriegt.
Richtig, du musst, glaube ich, sehen, die meisten, also es gibt ja so im Westen dieses Phänomen, dass die AfD durchaus von der gehobenen Mittelschicht mit Abstiegsängsten gewählt wird, ne? Mhm. Und ich glaube nicht, dass das tatsächlich großflächig ein Problem in Bayern ist, weil in Bayern das Gefühl der Abstiegsangst an der Stelle nicht da ist. Also ich erlebe das nicht. Ja, und ich meine, ich gehöre da selber irgendwie mit dazu. Aber wenn, ja, auch so von dem, was ich von außen mitgekriegt habe, diese Abstiegsängste sind nicht da. Das heißt also, du verstreckst den wertkonservativen CSU-Wähler aus München, ja, den verschreckst du mit so Rechtsaußengelaber mehr, als wenn du das machst, was ich der CSU empfohlen hätte. Ich hätte der CSU nämlich tatsächlich zur Landtagswahl das empfohlen, was Söder jetzt auch hier auf Plakate drucken lässt, nämlich, damit Bayern weiterhin stabil bleibt. Hm. Ne, das Argument, was ich am Anfang mal gebracht habe, wo ich halt sage, naja, die CSU muss sich doch nur hinstellen und sagen, liebe Leute, euch geht's allen ausreichend gut, ja, uns geht's super und das liegt an uns.
Ja, aber leider kommen sie mit dieser Botschaft jetzt 5:12 viel zu spät. Doch, teilweise hat Söder hat das in dem TV-Duell versucht reinzubringen und auch der Vertreter der CSU in dieser Fünferrunde mit den anderen Parteien hat das auch gesagt. Also Berliner Verhältnisse und Instabilität und das wollen wir doch alle gar nicht. Also das war ja die Botschaft.
Hessische Verhältnisse. Das Problem ist, glaube ich, tatsächlich die Person von Herrn Seehofer. Ja. Herr Seehofer hat sehr viel Wirkungsmacht. Ja. Der ist medial gut verbreitet. Und es ist meine private Verschwörungstheorie, dass Herr Seehofer eigentlich nur noch ein Ziel hat. Er möchte Merkel abschießen und er möchte Söder abschießen. Und zwar beide aus persönlichen Gründen. Merkel, weil sie ihn 100-mal persönlich verletzt hat, also das ist auch on the record, ne? Es gibt ja diese Interviews mit ihm, wo man ihm echt ansehen kann, dass er sich persönlich durch Angela Merkel verletzt fühlt.
Ja, aber und mal bei Söder, ehrlich, dann
geh nicht in die
Politik, wenn du dich persönlich verletzt fühlst und das auch noch als Politiker nach außen trägst und andere da mit in Mitleidenschaft ziehst, ey.
Aber einer gewissen Menge von Macht kannst du unsouverän sein, wie du willst.
Ach, nee.
Und Söder hat ihm im Endeffekt den Regierungschefposten, den Ministerpräsidentenposten hier in Bayern, ja, mittels eines wunderbaren Dolches in den Rücken abgenommen.
Ja, aber wie genau war dann das? Also es war ja mittlerweile zu erkennen, auch in Bayern, dass Seehofer einfach nicht mehr darf. Die waren ja dann praktisch gezwungen, ihn wegzuschieben.
Das ist eine interne CSU-Geschichte. Mhm. Ich kenne da keine Details, weil ich bin kein CSU-Mitglied. Aber im Endeffekt ist es so, dass sich der Söder unter den Ministern und unter den Oberen in der CSU halt schlicht und ergreifend eine Mehrheit beschafft hat. Mhm. An dem Wackelkurs, also Seehofer war schon immer verschrien dafür, dass er keine klare Linie hat. Das kann man jetzt von Söder eben nicht sagen, ne? Also kannst ja von Söders klarer Linie halten, was du willst, aber er hat eine. Und auch da wieder, also ideologisch stimme ich dem dann nicht zu. Aber der Seehofer ist zu ungenau und der Seehofer ist zu unberechenbar und der ist auch unzuverlässlich. Damit hat der Söder sich am Ende eine Mehrheit in der CSU beschafft und hat Seehofer im Endeffekt aus dem Amt gedrückt. Ja, das heißt also, im Endeffekt haben sie zu Seehofer gesagt, so pass auf, du gehst jetzt entweder aufs Rententeil, ja, oder aber wir entziehen dir öffentlich unsere Zustimmung. Und so lief die Nummer ja im Endeffekt.
Ja.
Ja, so läuft die Nummer hier immer. Ja, das heißt also, als es damals um die Verteilung der Referendarstellen für mich und meine Gruppe ging, ja, wurden wir ewig nicht zugeteilt. Seehofer hatte sich vor die Presse gestellt und hat gesagt, wir schaffen 1000 neue Lehrerstellen. Das ist einer der Gründe, warum ich verbeamtet bin. Und Mitreferendare von mir kannten den Beckstein und ein anderer kannte den Schneider. Das ist der ehemalige Kultusminister gewesen. Hm. Und die haben alle nacheinander beim KM und beim Spänle persönlich angerufen und gefragt, was da los ist. Und da kann ich ja ganz genau sagen, wie die Nummer gelaufen ist. Dem Spänle brannte der Arsch und 5 Minuten später brannte ein paar Ministeriumsverwaltungsmenschen der Arsch, weil, ne, Trickle-Down-Effekt.
Ja.
Und so wird hier in Bayern Politik gemacht. Das läuft halt innerhalb der CSU auf inoffiziellen Kanälen. Und so ist das bei Söder auch gewesen. Der hat halt im Endeffekt Ilse Aigner sich auf die Seite gezogen, weil die ist wichtig. Ja, und der hat sich den Herrmann auf seine Seite gezogen, weil der ist wichtig. Ne? Und dann kannst du mal gucken, wer jetzt noch alles in der Regierung Söder Posten hat.
Die sind alle wichtig.
Und die wichtigen Leute, den Innenminister und so weiter, die hat er sich alle auf die Seite gezogen. Er selber war Finanzminister. Hm. Und dann wurde Seehofer vermittelt, okay, ja, du hast jetzt 2 Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, Nacht der langen Messer. Möglichkeit 2 ist, du gehst in Rente. Und Seehofer ist in Rente gegangen, aber der hat das dem Söder nicht verziehen. Und wenn du da irgendwie so einen Anhaltspunkt brauchst, wie die Nummer lief oder wie da auch die Verhältnisse sind, guck einfach mal die letzten 5 Jahre in Nockerberg. Weil
ich
die Mutter
gesehen,
Bavaria
ich
erklärt
die
das.
5 Jahre angeguckt. 2017 haben sie ja, oder 2018 war ja dieses Jahr, da war ja dieser Western.
Ja, das Singspiel ist sehr interessant, ja. Aber generell einfach nur zuhören, was die Mutter Bavaria an der Stelle sagt.
Ach ja, die
weil der Söder hat im Endeffekt immer die meiste Zeit auf dem Nockerberg bekommen und es war immer ganz klar, ja, und es wurde immer ganz offen gesagt, ja, du möchtest Kalif anstelle des Kalifen werden, und Söder war nie dumm genug, offen die Palastrevolution auszurufen, sondern der hat schön alle in Stellung gebracht und dann hat er sich in Stellung gebracht. Und dann hatte Seehofer im Endeffekt sich selbst abservieren lassen. So, ne? Also, man, wie gesagt, wir sind hier in einer Pseudo-SED-Welt, ne? Wo das halt intern geht. Das ist also die Abschaffung im Endeffekt ist so die Beerbung Seehofers durch Söder. Da kannst du dir auch angucken, wie Honecker Ulbricht abgelöst hat. Ja, das ist so die Funktionen sind ähnlich.
Ja, jetzt habe ich es mittlerweile verstanden. Wenn du es so erklärst, verstehe ich, wie das intern läuft.
Ja, natürlich läuft das so intern. Was glaubst du, wie das hier intern läuft? Der Oberbürgermeister kennt den Typen mit dem BMW-Autohaus und der Typen mit dem BMW-Autohaus kriegt ein neues BMW-Autohaus genehmigt an der Stelle, wo ein Jugendtreff steht und dem Jugendtreff schickt man hier in der Stadt dann irgendwie eine Nachricht, also ihr müsst jetzt woanders hin. Dann sagen die, das ist aber ein Scheiß und im Winter haben wir hier jetzt nichts zu heizen und wo sollen denn die Jugendlichen hin? Und dann sagt man, ja, das ist ja nicht euer Problem, da steht jetzt ein BMW-Autohaus.
Die Jugendlichen sind natürlich keine Wähler, also es ist vollkommen egal.
Richtig, die Wähler sind nur rundum um den Jugendtreff und beschweren sich jetzt, dass es so laut ist, weil da sind ja auf einmal Jugendliche. Ups.
Oh.
Ja, aber das ist so und so auf der falschen Seite der Stadt, weil die Leute, die wichtig sind, wohnen ja auf der anderen Seite der Stadt. Ist wirklich so.
Ja.
Also die CSU an sich ist halt der Stabilitätspunkt des Landes, ne? Und du hast dich in Bayern bisher immer dadurch definieren können, ob du für oder gegen die CSU gestimmt hast. Ne? Also du konntest, solange die mehr als 40% Mehrheit hatten, waren Identität in Bayern einfach herzustellen. Entweder man war für die CSU oder man war gegen die CSU. Also entweder du warst halt, ne? Du warst halt dafür oder du warst halt in der Opposition. Und die Opposition war scheißegal. Die SPD können wir jetzt gleich weitermachen.
Ja,
die
machen wir es kurz und knapp. Die SPD sind so nicht wichtig.
Richtig, die SPD ist schon seit 40 Jahren, 50 Jahren ein Wurstverein. Und das waren sie hier auch immer. Ja, mich hat irgendjemand gefragt, aber Natascha Kohnen und bla bla bla, wer ist denn zur Hölle Natascha Kohnen? Ja, ich weiß nicht mal, wie die Chefs der Grünen heißen. Das interessiert hierzulande keine Sau. Der SPD-Politiker, der mich interessiert, ist der Oberbürgermeister. Ja, und der plakatiert interessanterweise mit orangenen Schildern. Ja, übrigens, die CSU plakatiert dieses Jahr mit allen Farben außer Blau. Und das CSU-Logo ist auf sehr vielen Schildern sehr, sehr klein. Ja. Also die Frau Hummel hat ein relativ großes CSU-Logo, aber der hätten sie es, glaube ich, auch übel genommen. Bei der ist es auch irgendwie offensichtlich. Aber ja, so der für den Bezirksrat, der Oberbürgermeister von Hallstatt, das sind die bei uns das Industriegebiet zu Bamberg haben, wo wir das ganze Geld lassen und sie sich eine goldene Nase verdienen über die Steuern. Der zum Beispiel plakatiert hauptsächlich mit fränkischen Farben und so ein bisschen blau. Und einem CSU und einem CSU-Logo, das du aus dem Auto, wenn du vorbeigehst, mit der Lupe suchen musst. Das ist normal. Ja,
Also die CSU macht's wie die SPD sonst.
Ja, die SPD macht das hier auch, ja. Also die plakatieren auch nicht rot, die sind doch nicht wahnsinnig. Dann guck mal weiter. Also die SPD in Bayern ist halt so, ja, die wird von ein paar versprengten Linken gewählt, aber ansonsten ist das so.
Ja, aber lustig ist, es kam ja auch die Frage an Frau Kohnen, die CSU auf einem historischen tiefen Stand. Die SPD aber auch. Ich meine, der SPD ging es ja in Bayern nie besonders gut. Aber jetzt geht sie auch Richtung einstellig. Das kennt die SPD aus ostdeutschen Ländern, aber noch nicht in Bayern.
Also die Mutter Bavaria hat das so schön im März schon gesagt. Ja. Sie findet das ja gut, dass die SPD Bayern jetzt auch ein Vorbild für den Bund ist. Ne? Die hatte ja in Bayern schon immer 18%. Und ja, ne, am bayerischen Vorbild lernen. Ich weiß nicht, du kannst mal den Nockerberg, den kannst du mal den aktuellen, den kannst du irgendwie mal in Shownotes verlinken, da
hat
das
Publikum
noch was zu lachen. Und die sind halt unwichtig. Das Problem ist auch, die SPD hier in Bayern ist so profilbefreit, wie sie das im Bund leider auch ist. Und Natascha Kohnen hätte übrigens auf die Frage einfach nur laut schreien müssen, Andrea Nahles. Weil, es ist, also ganz ehrlich, wenn du eine repräsentative Umfrage hier in Bayern machst, ja, und so ein Politiker-Ranking machst, und du schreibst die führenden Persönlichkeiten der Grünen, der SPD, der CSU, der FDP und so weiter auf. Und du machst das wirklich über ganz Bayern. Hast ja danach ein Politiker-Ranking, wo auf Platz 1 bis 10 CSU-Politiker stehen. Und die Hälfte der Leute sagen, wer sind die anderen Leute? Ja, also es geht in diesem Land erstmal grundsätzlich immer darum, bist du für oder gegen die CSU? Und das ist auch eine relativ einfache Frage. Ja? Und dann kannst du dir halt aussuchen, für wen du stattdessen bist. Aber dann wählst du auch die Partei und nicht Personen. Ja, also weder Herrn Hartmann noch Frau Kohn nehme ich irgendwie ernst. Ja, der wichtigste bayerische Grüne sind die so und so alle nicht, sondern das ist der Toni Hofreiter und die Claudia Roth. Das sind die wichtigsten bayerischen Grünen. Sorry.
Ja. Wir treten aber leider nicht an, wa?
Nee, Claudia Roth ist doch irgendwie aus allen Teilen, der Hofreiter tritt im Bund an. Aber auch auf dem Nockerberg existieren die, ne? Ja, ja. Nicht die, ne? Also, auf dem Nockerberg wurde der Hartmann meines Wissens nicht erwähnt. Also, ich weiß nicht, ob der vielleicht da neu ist oder so, aber Toni Hofreiter hat 10 Minuten eine reingeleiert bekommen für die Frisur. Ja. Und das war's. Also, das ist schwierig. Ja, ich meine, bei den Linken ist das genauso, da können wir das auch sagen, die Linke gibt's halt hier in Bayern jetzt erst neu und vielleicht wird es auch mal was und das ist ein Jugendphänomen, was ich auch bei mir in der Schule sehe und das ist vielleicht auch nicht schlecht, dass es da links von der SPD noch was gibt, nur das tut der Bayern-SPD jetzt überhaupt nicht gut, weil die hatten vorher schon kein Profil und Sozialdemokratie hier im Lande ist schon schwierig und wenn jetzt von links auch noch die Sozialisten kommen und das ernst meinen, dann wird's richtig schlimm. Warum die Leute zu den Grünen gehen, ist halt, die Grünen sind schon die Partei der bürgerlich angekommenen Leute, die Kohle haben und eine gewisse Wertorientierung. Ne? Weil wenn du keine Wertorientierung hast, kannst du FDP wählen. Die hat sich da gut positioniert als eine Partei, die früher mal für Bürgerrechte und Freiheit war und heutzutage hauptsächlich für Christian Lindner ist.
Jede Partei braucht einen Orientierungspunkt und die FDP hat halt Herrn Lindner.
Ja, und da ist das Problem halt wirklich die Grünen sind halt werteorientiert.
Ja, aber besser, sie sind ja keine also, linke Partei, sagen wir es mal so.
Nee, ach Quatsch, sie sind keine linke Partei. Also da habe ich damals bei der Parteisendung für einen Politikunterricht bei Holgi schon auf den Sack für gekriegt. Grün sind die FDP mit Gewissen. Also mit ein bisschen mehr Gewissen.
Naja, ja? Ein bisschen, ja.
Ja, na guck mal,
Du fühlst dich als Wähler jedenfalls moralisch besser, sagen wir es mal so.
Richtig, guck, die haben, also ich bin mit dem Arsch so richtig schön an der Wand mit meinem, ja, mit Lebenszeitverbeamtung und so. Ich bin der ideale Grünen-Wähler. Ja, die möchten nämlich niedrige Steuern für Menschen wie mich und keine Atomkraft. Ist doch schön.
Ja, super. So,
da kannst du dich als bürgerlicher Mensch mit einem Mittelklassewagen. Ja, kannst du dich richtig wohlfühlen, während du dein überhöhtes Gehalt mit niedrigen Steuern im Biomarkt lässt. Es ist ein bisschen fake, aber das ist halt Grüne. Und deswegen haben die hier in Bayern so viel Zulauf, weil sie im Endeffekt die Klientel ansprechen, die früher mit derselben Einstellung CSU gewählt hat, die jetzt aber CSU nicht wählen können, weil die zu schmuddelig sind. Weil das ist ja eine soziale Komponente. Du kannst halt schlicht und ergreifend in der Zeit nicht sagen irgendwo, ja, ich wähle CSU, weil das habe ich immer gewählt, ne, sondern kriegst ja gleich zu hören, ja, aber die sind doch Nazis geworden und dann damit willst du nicht verbunden werden. Also wählst du halt Grüne. Du wolltest wissen, was die Freien Wähler sind, gell?
Ja, ich wollte wissen, was die Freien Wähler sind und weil ich habe die auch in Brandenburg, aber da sind die eigentlich nur eine Abspaltung eines ehemaligen SPD-Abgeordneten von der SPD. Ja, und also in Bayern scheint das eine ganz andere Kategorie zu sein.
Ja, der Hupsi Aiwanger.
Der ist lustig übrigens.
Ja, das ist der Vorzeigeniederbayer. die Freien Wähler sind eine Abspaltung der CSU. Einer meiner Schüler hat am Montag gut auf den Punkt gebracht. Das ist im Endeffekt der evangelische Teil der CSU. Die haben sich von der CSU abgespalten.
Warum?
Und im Endeffekt, ich weiß es echt nicht, das habe ich nicht verfolgt. Das ist schon länger so. Die Freien Wähler gab es schon hier auf Kommunalebene und die haben sich dann irgendwann mal etabliert. Das ist so ein bisschen wie Kirchentrennung. Ja, also
gab es da einen Religionskrieg?
Ja, die CSU ist Country und die Freien Wähler sind halt Western. Die verstehen sich auch nicht. Also es gab ja irgendwie jetzt schon so Ideen, ja, ich habe das irgendwie im Fernsehen hier, so die Heute-Journal oder so, die haben dann irgendwie gesagt, ja, es könnte ja eine Koalition zwischen der CSU und den Freien Wählern geben.
Aber nur, wenn die AfD bei 30% liegt.
Ja, nehmen wir da. Ja, da, gehen wir lieber, oh, da machen wir lieber Jamaika. Also, nein, also das ist, da, die CSU ist, glaube ich, gegenüber den Freien Wählern hier in Bayern genauso verletzt, wie die SPD im Allgemeinen verletzt ist gegenüber der Linken.
Ah, okay. Ja?
Die wollen auch nicht. Der Aiwanger möchte, glaube ich, gerne mal irgendwie einen Ministerposten haben, aber das fühlt sich nicht richtig an, ja. Also das passt auch nicht zusammen. Ja, der Herr Hartmann, das hat man schon bei dem Duell Hartmann-Söder gesehen, wo es am Ende um Koalition ging, ja. Da haben sich beide nur so angeguckt und du wusstest ganz genau, Herr Hartmann möchte gerne Umweltminister werden.
Ja, und Herr Söder
wird und ihn Herr Söder möchte ihn gern zum Umweltminister machen. Ja, Herr Söder macht ihn sehr gern zum Umweltminister und der Blick, den Söder da drauf hatte, dieses väterliche von oben herab, ja, da weißt du auch ganz genau, was der sich denkt. Wir haben in jeder Koalition noch unseren Koalitionspartner klein gekriegt. Ja. Dich kriegt man auch klein und du bist nicht mal eine Herausforderung.
Ja, das stimmt. Das war an dem Duell sehr gut nachzuvollziehen. Also wenn die Grünen in eine Regierung gehen mit der CSU, machen die so schnell klein, so schnell können die gar nicht gucken.
Ja, das ist auch, also die FDP hat auch mal eine Koalition mit der CSU gehabt vor ein paar Jahren. Danach waren sie komischerweise erstmal nicht mehr im Landtag. Also das ist so. Ja, die FDP gibt's noch, aber die sind halt auch so ein bisschen. Das ist das Interessante, die typische FDP-Klientel, die haben wir hier im Land schon mehr, aber die wählen halt CSU. Weil die CSU vertritt halt auch deren Ideen. Du merkst es schon, ne? Es ist ein bisschen.
Ja, die CSU ist halt die letzte große Volkspartei.
Ja, und es funktioniert ja auch.
Also jetzt hat es gut funktioniert, bis Seehofer durchgedreht
ist. Nein, ich weiß noch nicht. Wir können durchaus zur Wahl überrascht werden. Ja, diese Sonntagsfrage mit 35%, ich weiß es nicht.
Ich habe ja eine Theorie. Ja. Mhm. Ich habe die Theorie, dass bei weitem mehr Leute CSU wählen werden, als wir jetzt denken. Und dass die Grünen vielleicht bei 10% landen.
Das kann durchaus sein.
Also bei 15 plus werden sie nicht landen. Kann ich mir nicht vorstellen.
Was ich aus dem Privatumfeld sagen kann, ist, dass dass halt dieses klassische, ich wähle entweder CSU oder dagegen, dass das definitiv aufgebrochen ist. Und erstaunlich viele Leute bei mir jetzt auch so im Lehrerumfeld und so, die laut darüber nachdenken, was sie wählen. Ja. Und sie sich alle unsicher sind. Und das Stabilitätsargument durchaus valide ist und zieht. Und das heißt halt dann am Ende, dass im Zweifel die Leute eher wieder CSU wählen.
Ja, das nehme ich ganz stark an, dass das passiert. Wenn sie erstmal in der Wahlkabine stehen, dann denken sie sich, also die letzten zwei Wochen hat Söder vielleicht gar nicht so schlecht gemacht und wir wollen ja jetzt keine instabilen Verhältnisse. Wir wissen nicht, was kommt, wenn, was weiß ich, die Grünen jetzt doch so stark sind und den CSUler hier, den Abgeordneten, kenne ich und der macht eine gute Politik und wie das so ist an der Wahlkabine.
Also ich kann dir das konkret sagen. Ich stehe schon vor der Frage, ob ich die Frau Hummel wähle, weil ja, als Gesundheitsministerin hat die einen guten Job gemacht. Die ist hier lokal. Ich kenne die auch halb persönlich. Ja, also das ist jetzt, ja, wenn ich da am Wahlstand vorbeigehe und die sieht mich, grüßt die mich.
Ja, das ist ein unglaublicher Vorteil. Ich meine, ich war vor zwei Tagen bei einem SPD-Ortsverband. Da geht es um die Kommunalwahl, es geht aber auch um die Landtagswahl und da ging es um Kandidaten. Und das Problem der SPD in Brandenburg ist unter anderem, dass keiner die SPD-Minister kennt. Also bis auf den Woidke kennt man fast keinen Minister. Und das ist ein echtes Problem, vor allem dann, wenn sie irgendwo kandidieren. Die werden teilweise ihre eigenen Wahlkreise nicht direkt holen. Alleine weil Minister draufsteht, das reicht halt nicht, um gewählt zu werden. Die Leute müssen auch vor Ort bekannt sein. Mit den Ministern muss man auch verbinden, macht eine gute Politik und ist ansprechbar. Und wenn du eine Gesundheitsministerin in Bayern hast, die ansprechbar ist, die du kennst, von der du weißt, das habe ich hier alles im Brandenburg
gebaut haben. Ich muss aber gerade mal gucken, wen ich in der bayerischen Staatsregierung wirklich kenne, weil ich weiß, dass ich beim Kultusminister einen Überblick verloren habe. Das war lange der Spänle und ich weiß jetzt gar nicht, wer mein Chef ist. Guck mal.
Das spielt ja aber auch keine Rolle, du brauchst ja bloß eine Identifikationsfigur.
Ja, na guck mal, also aktuell den Söder kenne ich. Dr. Florian Herdmann, das ist der Leiter der Staatskanzlei, das ist wahrscheinlich der Sohn vom vom anderen Herrmann. Den Pausback kenne ich, das ist der Justizminister, den die Aigner kenne ich. Ach, jetzt kenne ich meinen neuen Staatsminister für Unterricht und Kult, das ist der Herr Siebler. Das ist schön, dass ich den auch mal kennenlerne. Also das ist jetzt wirklich neu. Mhm. Die Wissenschafts- und Kunstministerin kenne ich nicht. Den Finanzminister müsste ich kennen, aber kenne ich auch nicht. Den Pfierer kenne ich. Den Huber, den Finanzminister, kenne ich. Die Hummel kenne ich natürlich. Die Schreier habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Die Trautner habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Also so zwei Drittel der Leute, und ich bin da jetzt nicht wirklich interessiert, ne? Und das ist halt auch so, dass das halbe Kabinett Seehofer.
Ja, aber das ist schon mehr, als ich kenne. Ich meine, ich kenne den Ministerpräsidenten aus Brandenburg. Ich kenne den Finanzminister, der ist aber nicht in der SPD. Ich kenne noch den Innenminister und dann hört es eigentlich schon auf.
Ja, das sind aber die drei, die ich auch kennen muss, ne?
Ja, aber ich meine,
also ich muss auch einen Kultusminister kennen, damit ich weiß, wer schuld ist.
Ja, für eine Landtagswahl ist das halt auch in Brandenburg zu wenig. Und wenn du zwei Drittel der Minister oder des Kabinetts kennst in Bayern und dann sind das größtenteils eigentlich 100% CSUler, dann ist das ein Standortvorteil für die Partei.
Ja, eine Freundin von mir hat gesagt, sie wählt hier den lokalen SPD-Abgeordneten, und zwar mit dem Argument, der hat im Stadtrat gute Arbeit geleistet und deswegen ist sie der Meinung, also es ist eine Personenwahl, ne? Also es ist schon so.
Ja.
Ich habe beim letzten Mal viel Piraten gewählt, weil ich die Leute kannte.
Bekannt sein und was machen.
Genau. Also, ne, ich habe beim letzten Mal noch viel Piraten gewählt, weil ich die Leute persönlich kannte. Ja, also Freie Wähler, es gibt noch eine Sache, über die wir reden müssen, nämlich Mut. Hast du Mut mitgekriegt?
Du hast gesagt, du wählst Mut. Wer ist Mut?
Ja, es ist Mut ist die Linke der Grünen.
Die Linke der Grünen.
Also, das kommt so ein bisschen aus dem Münchner Grünen-Umfeld.
Ach, der Name der Partei ist Mut.
Der Name der Partei ist Mut. Lass mich mal kurz gucken. Ja, mut-bayern.de, kannst du dann nachher mal schauen.
Ich werde das mal verlinken.
Ja, Mut ist im Endeffekt eine Abspaltung der Grünen, die mit dem neoliberalen Realokurs der Grünen nicht übereinstimmen. Oder auch, das sind die Leute, die mit Menschen wie dem Herrn Hartmann nicht übereinstimmen, weil der ihnen zu CSU-lastig ist. Und die haben halt klassische Grünen-Themen. Hm. Ja, also Humanismus, queere Sachen, Solidarität und so weiter. Und treten jetzt bei dieser Wahl das erste Mal an. Und ich habe hier in Bamberg auch eine Direktkandidatin, mit der habe ich mich schon unterhalten. Und Mut ist im Endeffekt eine Alternative zu den Grünen. Und zwar die Alternative zu den Grünen, für Menschen, die die Grünen aus Überzeugung wählen und nicht mit dem Argument, das ich vorhin gemacht habe, ich bin mit dem Arsch an der Wand und möchte gewissen. Hm. Ja, also die sind interessant, weil ich gehe davon aus, dass die sich bei dieser Landtagswahl einen Achtungserfolg haben und bis zur nächsten Landtagswahl etabliert haben.
Das geht dann aber ganz schön schnell.
Ja, es sind 5 Jahre.
Ja, ich meine nur, ich kann an einer Hand abzählen, wie oft ich zum Beispiel in Brandenburg mal eine neue Partei sehe.
Ja, naja, also da ist, glaube ich, aber auch die Sache, die Startbedingungen, die die haben, sind sehr gut, weil ich glaube, die heißt Therese Schramm. Therese Schramm war eine der großen grünen Politikerinnen, und die ist jetzt eine derjenigen, die Mut mit anführen. Also Therese Schramm ist bekannt genug gewesen, dass sie auf dem Dockerberg verarscht wurde, ne? Und dann weißt du halt, die haben durch das Personal, was da die Entscheidung trifft und die das führt, haben die halt einfach eine Struktur, die haben halt einfach ein Stück der grünen Struktur mitgenommen.
Wann haben die sich denn abgespalten und wie finden die Grünen das denn?
Ich weiß nicht, wie die Grünen das finden, deren Befindlichkeit ist mir an der Stelle auch egal. Aber ich glaube, das war vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren oder so.
Das ist gar nicht
und
so lange.
Die stehen halt bei uns auch in der Stadt jetzt direkt hier in Bamberg mit einem Stand rum. Hm. Und mich als kleine linke Nase machen die schon inhaltlich an. Ja, also das ist tatsächlich am ehesten auf meiner persönlichen politischen Linie. Weitaus mehr als die SPD. Weitaus mehr als die Linke. Ja, weitaus mehr als die Grünen selber. Ist halt so eine Sache, ne? Also auf die Frage meiner Schülerschaft hin, was ich denn bei der Landtagswahl wähle, habe ich dreimal gesagt, einen Landtag. Darauf ziehe ich mich auch hier zurück. Aber das ist schon eine interessante Option. Und das bayerische Landtagswahlrecht ist ja auch so, dass du durchaus Parteien ohne Listen wählen kannst und solche Sachen.
Ja, das wollte ich dich so und so noch fragen. Das letzte Mal hattest du das ein bisschen angedeutet, dass das Wahlrecht in Bayern irgendwie ein bisschen anders ist, als wenn ich das kenne.
Genau, also bayerisches Landtagswahlrecht hat eine Erst- und eine Zweitstimme. Also ich habe es jetzt fünfmal hintereinander, deswegen kann ich es auswendig. Und mit der Erststimme wählst du den sogenannten Stimmkreiskandidaten und mit der Zweitstimme wählst du eine Liste.
Okay.
Aber die für die Gesamtzuteilung nach Verhältniswahlrecht zählt bei der Bundestagswahl nur die Zweitstimme. Ne? Mhm. Bundestagswahl ist im Endeffekt bei der Erststimme, wenn dein Kandidat reinkommt, hast du was getan. Wenn er nicht reinkommt, hast du halt Pech. Bei der bayerischen Landtagswahl ist es so, dass alle Stimmen für die Parteien gezählt werden. Also Beispiel. Ich wähle mit der Erststimme die Frau Hummel, weil ich mir dann doch gedacht habe, naja, die kann ich ja wählen. Und ich wähle mit der Zweitstimme Mut. Ja?
Ja.
Dann kriegt die Frau Hummel eine Stimme für ihren Stimmkreissitz, also ihre Direktstimme. Und auf dem Listenzettel musst du auch eine Person ankreuzen. Und diese Person kriegt erstmal auf der Liste eine Stimme mehr als alle anderen, weil die Verteilung der Leute von den Listenplätzen ist tatsächlich so, dass du Leute hochvoten kannst.
Ah, oh, so, also sowas Hummel wollte ich immer mal auch in den anderen Bundesländern sehen, dass du die Liste hoch und runter wählen kannst.
Es ist aber nicht wirklich kumulieren und panaschieren. So, und das heißt, du kannst halt auf dem Listenzettel kannst du auch eine spezifische Person ankreuzen.
Ja.
Und beide Stimmen zählen für die Gesamtsitzverteilung bei beiden Parteien. Das heißt also, ich habe auch für die Gesamtsitzverteilung der CSU eine Stimme gegeben und Mut eine Stimme gegeben. Ja?
Ja.
Das heißt, du kannst halt über die Liste den Typen, der bei dir direkt gewählt ist, nicht nochmal wählen. Aber ja, du kannst halt andere Leute wählen. Und du wählst halt jedes Mal Kandidaten. Und das Geile ist dann auch, es gibt Parteien, die haben keine Liste in deinem Bezirk. Den kannst du aber immer noch die Stimme geben, wenn du die leere Liste ankreuzt. Ja, also es ist nicht ganz so einfach, aber es ist tatsächlich ein bisschen demokratischer. Lustigerweise ist es natürlich auch irgendwie für eine personenbezogene Volkspartei wie die CSU ein ideales Wahlrecht. Ja. Aber es ist halt ein bisschen anders, deswegen muss ich es dieses Jahr auch wieder in der Schule erklären. Genauso wie wir bei Kommunalwahlen Kommunalwahlrecht neu erklären müssen, weil die Leute echt gerade so das Bundestagswahlrecht können und da erzählt man mir schon immer das Gegenteil von dem, was wahr ist.
Ja, Kommunalwahlen also, sind auch ein bisschen komplizierter.
Ja,
mit mehr Stimmen und allem drin.
Ja, das Problem mit Kumulieren und Panaschieren ist, dass im Wahlbüro ein Zettel hängt, wo draufsteht, wenn sie mehr als die maximale Stimmzahl, die sie haben, abgeben, ist der Wahlzettel ungültig und deswegen macht das keiner.
Ja.
Ja. Was sich auch technisch jetzt nicht verhindern lässt. Wen haben wir noch vergessen? Oh ja, stimmt, es gibt noch diese neue Partei am rechten Rande.
Welche? Kenne ich nicht.
Alternative für Deutschland?
Sagt mir gar nichts.
Die gibt's jetzt auch hier. Ja. Die möchten, meines Wissens möchten die die CSU rechts überholen. Ja, also.
Die haben Strauß da gerade ja so eine gesagt, Art Straßenkampf, ja.
Also Strauß hat ja immer gesagt, rechts von der CSU darf es keine Partei geben, ja. Und Und ja, also ich frage mich da so ein bisschen, wer die hier tatsächlich wählt, aber
da habe ich,
sie plakatieren
da hab ich
was lustig.
Interessantes von einem meiner Hörer.
Ja?
Der kommt aus Bayern, lebt da nicht mehr und der hat mir geschrieben, also so Grenzregion, eher ländlicher Raum. Das könnte tatsächlich mit dieser Theorie zusammenhängen, dass sich manche von der Veränderung der Gesellschaft und der Kultur ein bisschen überfordert fühlen.
Naja, also es ist tatsächlich so, ich habe ja im ländlichen Oberfranken gearbeitet. Und da ist halt die Nazi-Quote schon höher.
Haha, ja. Also im Westen gibt es Nazis?
Ey, das ist so nah an der sächsischen Grenze.
Ach so, es sind alles Ossis, die da wohnen an der Grenze.
Nee, nein, nein, aber in Wunsiedel, das ist beim Markt Redwitz um die Ecke, war ja das Grab von Rudolf Hess. Übrigens sehr schöne Sache, ne? Die Stadt Wunsiedel hat sich dann irgendwann gedacht, ach, ihr könnt uns alle mal am Arsch lecken und hat über Nacht das Grab weggemacht und dann standen da die ganzen armen Neonazis und wussten nicht mehr wohin.
Oh, ja.
Noch besser war, dass sie dann einen Trauermarsch gemacht haben und die örtliche Aktion gegen links hier in Oberfranken hat für jeden Meter des Trauermarsches, den die Nazis gelaufen sind, gespendet. Das war aber gar nicht das Perfide daran. Das Perfide war, dass sie Markierungen vorher auf den Demonstrationsweg gesprüht hatten. Und die liefen dann halt über diese Markierung drüber, wo drauf stand. Und jetzt habt ihr 2000 Euro für Exit gespendet. Also sie haben es ihnen auch noch reingerieben. Ja, also es war sehr schön. Also es gab dann auch, glaube ich, am Ende es gab dann tatsächlich irgendwie auch so Stände am Rand der Demonstration, wo Bürger standen und gejubelt haben. Ne? Und das ist... ich halte das immer noch für eine sehr gute Aktion und das ist auch schön perfide, ja. Also
ja, wenn die Linken sowas machen, finde ich das gut.
Ja, naja, es ist vor allen Dingen auch bürgerliche Mitte eigentlich, ja, die sowas macht. Ja. Ne? Das funktioniert viel, viel besser. Ja, die AfD gibt es, die plakatieren bei uns, wir halten, was die CSU verspricht.
Ja, das habe ich auch gehört, ja.
Und dann dachte ich, aber da kann ich doch das Original wählen. Weil das tun die bisher auch. Und das Interessante ist ja auch, was verspricht denn eigentlich die CSU? Stabilität in Bayern? Dann ist das Letzte, durch wen will die AfD? Ja, also das ist ja das Lustige. Die haben hier gar keine Botschaft. Es sind also so ein bisschen wie die SPD. Was hatten sie noch? Ach genau, ein geiles Plakat, wo drauf stand: Bayern zahlt und Berlin verprasst. Komischerweise, also ich weiß nicht, vielleicht haben sie sich auf den Länderfinanzausgleich bezogen, ja. Aber das ist auch schon lange ein CSU-Thema, dass wir da nicht mehr einzahlen wollen, weil ja, um euch Norddeutschen, die uns irgendwie 30 Jahre lang hier unten alimentiert haben, bis wir reich geworden sind, jetzt nicht mehr zurückalimentieren zu müssen.
Ja, genau.
Die andere Variante.
Wir haben genug an die Bayern gezahlt, damit sie reich wurden und als sie selber reich waren, wollten sie nichts mehr abgeben. Das ist so.
Na gut, also typisch. Wir als Ossis nicht, ne? Also wir müssen jetzt aufpassen. Wenn wir beide wir sagen, dann definitiv nicht. Wir sind Nutznießer. Aber generell.
Ich habe jetzt eigentlich, dass wir alle außer für Bayern
Norddeutsch.
Gewohnt.
Ja, nee, das geht auch nicht. Da verwahre ich mich als Franke gegen.
Du bist Beutefranke, das.
Ich bin Beutefranke, ich habe einen fränkischen Pass. Ich habe einen fränkischen Pass und ich kann hier, ohne aufzufallen, ein Bamberger Hörnler bestellen. Ein Bamberger Hörnler ist, je nachdem, wo du einkaufst, entweder eine Kartoffelsorte oder aber ein Croissant.
Ich brauche einen Übersetzer, sollte ich jemals in Franken sein oder in Bamberg?
Nee, hier oben geht noch. Hier oben geht noch. Also einen Übersetzer brauchst du halt in Niederbayern oder so. Ja, das zweite Plakat war halt in Berlin verprasst und das erste, was mir bei Geldverschwendung in Berlin einfällt, ist komischerweise die größere Menge meines Steuergeldes, die in die AfD-Abgeordneten im Bundestag versenkt werden. Das ist ja das erste, was mir da immer einfällt.
Ja, aber das könnte man ganz einfach ändern, indem man einfach das Wahlrecht reformiert, aber da haben die anderen Parteien ein Problem.
Nee, wieso?
Weil das würde bedeuten generell weniger Abgeordnete. Momentan gibt es Umfragen. Mit den ganzen Überhangmandaten, wenn jetzt Bundestagswahl wären, weil die AfD mittlerweile mehr Direktkandidaten holt. Und aufgrund des Wahlrechts, das wir momentan haben, hätten wir ungefähr 870 Abgeordnete im Abgeordnetenhaus in Berlin zu setzen.
Also du meinst im Bundestag?
Ja, ja, im Bundestag.
Naja, also an der Stelle empfehlen wir jetzt dem interessierten Publikum die Webseite wahlrecht.de.
Ja.
Das ist auch die Primärressource für Sozialkundelehrer, was das angeht. Das ist eine Horde von Mathematikern, die sich damit beschäftigt. Und auf dieser Webseite steht relativ klar und deutlich, wie mathematisch dieses System richtig auszusehen hat. Und soweit ich weiß, ist es so, dass das Bundesverfassungsgericht ja jetzt die letzten drei Wahlen weg für nichtig erklärt hat im Nachgang. Ja. Also es funktioniert immer so, die erklären die Wahl für nichtig, aber sie erklären das Ergebnis nicht für nichtig, weil das wäre ein bisschen problematisch. So, und was dann passiert ist aber, ich glaube beim letzten Mal hat der Voskuhle gesagt, wenn beim nächsten Mal, wenn ihr das mit dem Wahlrecht nicht hinkriegt, lieber Bundestag, und es steht halt nicht zu erwarten, weil es da reine Parteieninteresse gibt, insbesondere am Überhangmandat haben halt die CDU und die SPD großes Interesse, dass die erhalten bleiben, dann wird das Bundesverfassungsgericht mal sagen, wie das Wahlrecht auszusehen hat, und zwar im en Detail. Das war einer dieser Momente, wo Schäuble gesagt hat, die gehören alle abgeschafft. Und die sollen ja, also nicht übersetzt
heißt das, liebes Parlament, wenn ihr das jetzt nicht das letzte Mal, ich krieg jetzt eine letzte Warnung, wenn ihr das jetzt genau. nicht hinkriegt, dann machen wir es selber. Und dann versuch mal, was gegen das Bundesverfassungsgericht auf den Weg zu bringen.
Ja, das ist das, genau, aber das ist halt auch verfassungsrechtlich eigentlich ein Kreuz, ein großes, weil das ist nicht deren Aufgabe, und dass sie zu diesen Mitteln greifen müssen, ist halt auch ein bisschen eine
Schande. Ja, aber es ist nicht das erste Mal, dass das Bundesverfassungsgericht mehrmals androht, jetzt mach doch mal selber. Das gleiche habe ich nämlich mit dem ganzen Einheitsbewertung und Grundsteuersachen. Da haben sie jetzt nämlich auch eine Frist gesetzt, nachdem sie mehrmals gewarnt haben. Und ja, irgendwie macht das Parlament immer nichts. Und irgendwann muss das Parlament dann halt auch spüren, dass das Bundesverfassungsgericht das ernst meint.
Ja, naja, das ist doch so und so, wenn Gesetze irgendwie vom Bundesverfassungsgericht weggeklagt werden, fragen die Richter ja gerne mal, wer ist denn für dieses Gesetz verantwortlich? Und es verschwinden 5 parlamentarische Staatssekretäre gleichzeitig unterm Tisch. Also, das ist eigentlich die große Beschädigung an der Stelle.
So viel zum Wahlrecht auf Bundesebene.
Ja, genau. Habe ich dich jetzt über Bayern halbwegs informiert?
Also über Bayern bin ich gut informiert. Ich jedenfalls.
Hast du jetzt ein Gefühl bekommen, wie das hier so ist?
Bayern ist anders. Und es funktioniert mit der CSU eigentlich ganz gut. Und wenn sie Seehofer in echte Rente geschickt hätten und nicht nach Berlin, könnten sie, glaube ich, auch diese Wahl ganz locker, flockig über die Bühne bringen. Ich glaube, Herr Söder ärgert sich ein bisschen, dass sie ihn nur nach Berlin abgeschoben haben und nicht gleich richtig beerdigt haben.
Ja, das war das Problem. Ich glaube, dass sie den Seehofer nicht komplett weggekriegt haben. Und Söder wird diese Wahl problemlos überleben.
Ja? Warum eigentlich? Hat er Webenschutz?
Nee. Weil alle Leute, die ihm tatsächlich gefährlich werden können, ganz genau sehen, dass es nicht seine Schuld ist.
Ja, immerhin. Ja? Also hat er doch ein bisschen Welpenschutz.
Ja, naja, nee, das hat nichts mit Welpenschutz zu tun. Das hat was damit zu tun, dass auch ist in den Flügeln, ja, so auf in der Seitenbühne im Endeffekt jetzt erstmal niemanden gibt, der Söder tatsächlich wegräumen könnte. Also Söder hat keinen Söder. Ja? Wenn die einzige, die noch interessant wäre,
ist Ilse.
Und Ilse ist nicht umsonst auf dem Abstellgleis, weil die kriegt ums Verrecken keine Mehrheit innerhalb der CDU-CSU-Spitze.
Warum?
Das ist halt Ilse. Also, ich weiß es nicht genau, aber Ilse Aigner ist legendär, dass sie das nicht hinkriegt. Ja, also die wird halt jedes Mal aufs Abstellgleis gestellt, ja, und kriegt einen schönen Posten und ist damit glücklich. Ich glaube aber, dass der auch dieser Machtwille fehlt, den zum Beispiel Söder hatte. Ja, weil Söder hat definitiv gnadenlosen Machtwillen gehabt. Ja, und den hat er immer noch. Und ich glaube auch, dass die sehr zu erwartende schwarz-grüne Koalition am Ende für Stabilisierung sorgt. Das ist übrigens eine interessante Frage. Ich weiß nicht, ob in 5 Jahren bei der nächsten bayerischen Landtagswahl hier in Bayern die AfD noch eine Rolle spielt.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Also ich fand das auch ganz süß. Ich stand am CSU-Wahlstand mit einer Frau, die früher mal bei den Grünen war und dann gesagt hat, sie möchte auch mal was machen, was funktioniert. Und oder so, ja. Und die Grünen seien ihr dann doch zu verlogen gewesen, was ich sehr interessant fand. Dann habe ich auch gemeint, zu der habe ich nur gesagt, naja, also hier CSU, ne, versprecht ihr mir eins, wenn ihr jetzt hier wieder gewinnt, was ihr ja normalerweise tut, dass ihr den Seehofer entsorgt. Und sie so, ja, wieso? Der hat doch alles richtig gemacht, es kommen doch keine Flüchtlinge. Ich habe mich gesagt, hören Sie mir die Flüchtlingspolitik auf, den Bullshit glaube ich nicht. Ich habe hier ganz, ganz handfeste Interessen. Ja, und die sind Wohnung, Schulpolitik und öffentlicher Nahverkehr und nicht irgendwie an irgendwelche Flüchtlingsbullshit. Wir müssen bei der Flüchtlingskrise hier für Bayern auch mal sagen, wir haben das hier in Bayern problemlos bewältigt. Ja, die Menschen kamen bei uns über die Grenze und nicht irgendwo anders.
Ja, deswegen war es ja für Seehofer so ein Riesenproblem, weil die tatsächlich alle an der Grenze in Bayern ankamen.
Ja, und komischerweise haben wir dieses Problem in Bayern problemlos bewältigt. Hast du irgendwann in den letzten 3 Jahren irgendwelche Lageso-artigen Medienberichte aus Bayern gehört? Komisch. Nein, in Berlin standen die Leute vor den maroden Bürgerämtern, die nicht funktioniert. Hier in Bayern ist nichts passiert. Ich habe hier in Bamberg die Aufnahme- und Abschiebeeinrichtung Oberfang, die AEO. Ja? Wir haben 1500 Geflüchtete in der Stadt. Das ist gerade so im Außenbereich der AEO gibt es dann halt tatsächlich irgendwie so Schwankungen in der Macht, dass dort die Kriminalitätsrate ein bisschen zugenommen hat, die Leute mehr Angst haben und dass irgendwie in den Supermärkten mehr Sicherheitsdienste stehen und wie auch, ja, ich aber auch nicht genau sagen kann, wie viel davon jetzt Aktionismus ist und wie viel davon berechtigt ist. Ja, soweit ich weiß, ist der Sicherheitsdienst steht halt davor und sagt zu den Leuten, ja, bitte nimm den Rucksack nicht mit, weil es geht primär um Diebstahl. So, ist jetzt ein Problem, das man strukturell mit Geldleistungen lösen könnte, ist aber keine CSU-Politik. Ansonsten, ja, und ich bin hier in Bamberg wirklich betroffen, sozusagen. Ja, wir sind hier betroffen. Ich kenne Menschen, die betroffen sind, die wohnen da um die Ecke. Und selbst für die ist es nicht so ein Akt. Ja, die haben größere Sorgen, dass jetzt der CSU-Stadtrat zusammen mit dem SPD-Bürgermeister uns die Naherholungsgebiete wegholzt, damit sie da noch ein paar Industriegebiete hinbauen können, die Deppen, ja. Das ist sowas. Wirklich.
Wir reden schon wieder über dieses Thema. Und es ist aber kein wirklich, Thema. Also es ist vor allem in Bayern kein Thema.
Ja, wir haben die Flüchtlingskrise in Bayern
Es gab keine Verwaltungskrise in Bayern, sagen wir es mal so.
Ja, richtig. Also die bayerischen Verwaltungen haben das Problem problemlos bewältigt. Ja, soweit ich weiß, in Passau, ne? Passau war so einer der großen Städte, wo das über die Grenze kam. Da stand halt dann einfach mal innerhalb von 2 Wochen eine Zeltstadt. Ja, da standen dann die Container da und fertig. Ja, und ich finde es übrigens wirklich traurig, dass die CSU nicht damit in Wahlkampf geht. Ja, und dass Seehofer nicht damit in Wahlkampf geht. Ja?
Ja, das widerspricht ja seinem Ziel, Merkel und Söder abzuschießen.
Ja, genau, das ist der Punkt, ja? Also wenn das ist und die CSU hier vor Ort, die macht das auch gar nicht. Ich habe das auch zu der Frau gesagt, das interessiert mich nicht. Dann hat sie gesagt, na gut, reden wir über die wichtigen Dinge. Und komischerweise war ich mir dann innerhalb von einer halben Stunde mit einer CSU-Aktivistin einig. Ja? Und das ist halt das. Also, es ist eine Landtagswahl und es geht um die Probleme des Landes. Und die Probleme des Landes ist irgendwie, wir bräuchten vielleicht noch eine höhere Ökostromquote. Ja? Wir könnten mehr Lehrer gebrauchen und so. Aber das sind halt alles auch Dinge, die auch die CSU im Zweifel verspricht. Na, also,
und diese ja dann auch umsetzt, das ist ja das Wichtige daran. Ist ja nicht so, als ob sie es verspricht und dann passiert nichts.
Ja, nein, sie versprechen uns auch dieses Jahr wieder ein aktionistisches Baukindergeld, das im Endeffekt nur Leuten hilft, die kein Baukindergeld brauchen.
Ja.
Ja.
Aktionismus ist immer überall dabei, aber im Großen und Ganzen die großen Fehler.
Ja, das Lustige ist auch, dass es jeder weiß. Ja, also jeder weiß.
Aber die großen Sachen erledigt die Partei halt und die Regierung. Ja. Das ist ja das Wichtige.
Geile Sache übrigens, ne? Letztes Jahr war bei uns ja Tarifrunde im öffentlichen Dienst. Also öffentlicher Diensttarifrunde.
Ja, schön für euch.
Und ja, ist meine Güte, ja, was kenne ich dazu?
Ich bin ein bisschen neidisch auf deine Bezahlung. Ich weiß doch, wie groß der Unterschied ist.
Hier unten ist Platz.
Aber wahrscheinlich nicht in der Steuerbehörde, um ehrlich zu sein, ich will nicht schon wieder umziehen. Alle 3 Jahre.
Genau, und, das, und der Witz war, bei der Besoldungsrunde 2017, 18 ja. gab es für jeden von uns 500 Euro Sonderzahlung als Beamter. Das Ding hieß Bayern-Bonus. Und Söder war ja Finanzminister, ne?
Mhm. Der kam wohl nur auf die Idee.
Es fühlte sich als Beamter auch überhaupt nicht wie eine Bestechung an.
Ey, was, es gibt in Brandenburg übrigens Motivationsgeld. Das wird jetzt abgestuft über 5 Jahre bezahlt. Das soll eine Motivation sein, dass du nicht aus dem Beamtentum ausscheidest und in die freie Wirtschaft gehst. Aber dieses Motivationsgeld ist nach 4 Jahren 200 Euro. Mhm. Sehr motivierend.
Also ich bin ja eigentlich aus Thüringen, ich wurde mal gefragt, ob ich denn nach Thüringen zurückkommen möchte. Und dann habe ich gesagt, habt ihr mal auf die Besoldungstabelle geguckt? Und dann hieß es, ja, also es tut mir ja leid, aber an bestimmten Stellen muss man auch ein bisschen, an bestimmten Stellen muss man dann halt auch ein bisschen arschig sein. Ja, also wie gesagt, das in Bayern wird spannend. Es ist, es gab ja diese Häme im Endeffekt, dass wir jetzt in Bayern tatsächlich mal Demokratie kriegen.
Ja, von mir auch.
Ich glaube, wir haben grundsätzlich in Bayern Demokratie. Die hat sich nur bisher halt in der Wahl von Stabilität geäußert. Mhm. Und da kann man jetzt, also man kann sich natürlich die Frage stellen, ob man diese Geschmacksrichtung von Stabilität möchte. Ja. Und das ist dann im Zweifel auch der Grund, warum ich die Stabilität nicht wähle, weil mir eine andere Geschmacksrichtung von Stabilität lieber wäre. Ja. Weil es gibt halt Ideologie und es gibt so ein Strukturargument am Ende hier. Und ich glaube schon, dass viele Leute am Ende dem Strukturargument anheimfallen werden. Weil es ist halt bisher immer zu unseren Gunsten ausgegangen.
Ja.
Und da muss man dann sagen, ja, es tut uns ja allen ein bisschen leid, aber...
Naja, das ist halt wieder diese Frage, hörst du auf deinen Kopf oder deinen Bauch? Und rationale Entscheidungen auch bei so einer Landtagswahl ist, glaube ich, keine schlechte Idee in den heutigen Zeiten.
Naja, aber dann kannst du halt immer noch, also du kannst ja rational innerhalb von Ideologie entscheiden, ne?
Ja, kannst du auch.
Wenn ich also Grüne wähle dieses Jahr, wähle ich ja auch Partei mit und so. Wähle ich ja vielleicht sogar was in die Regierung.
Aber wenn ich mir die Grünen-Kandidaten in Bayern angucke,
Du hast ja nicht meine lokale Grünen-Kandidatin gesehen. Ich muss ja hier mit meiner lokalen Grünen-Kandidatin, die gucke ich mir jetzt am Wochenende an.
Ich sehe
ja
leider nur die Spitzenkandidaten und die sind echt abschreckend.
Ja, aber das ist dann auch wieder halt dieser Unterschied zwischen München und dem Rest des Landes. Mhm. Und wie gesagt, also dieses Gefühl, dass Franken abgehängt ist. Es gibt ja hier in Franken eine Partei, die heißt Die Franken und deren Haupt Selling Point ist, wir möchten fränkische Sachen im Land besser vertreten. Oh, im Übrigen, wir haben eine Partei vergessen. Die Bayern-Partei. Die Bayern-Partei ist ja immer noch für ein unabhängiges Bayern innerhalb der EU.
Ach so, ja.
Ja, ist aber ein bisschen wie mit, das ist aber so ein bisschen wie mit Brexit, ne? Also wenn Bayern aus Deutschland austritt, treten die Franken aus Bayern aus.
Mal abgesehen davon, dass es grundrechtlich gar nicht erlaubt ist.
Ach doch, Artikel 23 steht schon. Machst du halt ein Referendum? Geht.
Es gibt da aber auch andere Artikel, die besagen, dass die territoriale Unversehrtheit des Landes Deutschland irgendwie zu wahren ist, auch von der Bundesregierung.
Du meinst, die kommen dann mit dem Militär oder was?
Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen, aber theoretisch ist es halt illegal, so zu sezessieren.
Ja, die Bayern-Partei halt.
Na, ist das die gleiche Bayern-Partei, die die CSU damals klein gemacht hat?
Ja, die CSU hat denen halt irgendwie die Butter vom Brot genommen und danach sind die radikal geworden. Es gibt hier in Bayern auch noch irgendwo die Königlichen.
Wollen die König zurück?
Ja. Ich weiß doch, wie das ist. Die Piraten treten auch an. Die Partei tritt auch an.
Ja,
das,
die Partei sind auch weiß alle ich.
Da. Die Humanisten sind auch da und die Violetten sind auch da und so. Also sie sind alle auch da, keine Sorge.
Ja, die stehen bei mir nachher nächstes Jahr auch alle auf dem Wahlzettel.
Ja.
Außer die Partei, schlimm, da, wenn ne? ich, da weiß ich es nicht genau.
Ja, also hier lokal stehen die auf dem Wahlzettel. Ja. Okay, haben wir es erschlagen?
Ich glaube, wir haben alles erschlagen, außer noch eine Vorhersage, weil ich sende das ja nächsten Montag noch vor der Wahl. Mhm. Wollen wir ein bisschen Weissagen, Glaskugel gucken machen? Wollen wir um fränkisches Bier wetten?
Nee. Ich weiß nicht, wie ich das da hochkriegen soll.
Geschmuggelt im Auto.
Ich fahre doch nicht mit dem Auto nach Berlin. Bin ich behämmert oder was?
Ich wohne nicht in Berlin.
Ja, das ist ja noch schlimmer.
Ich bin näher an Bayern dran als Thilo. Und nee, Stefan ist ja vielleicht näher an dir dran. Aber.
Ja, Stefan ist näher an mir. Ja, aber meine Güte, die 5 Kilometer, die du näher dran bist. Oder sind es 10?
Ein bisschen mehr. Ich fahre fast 1,5 Stunden bis nach Berlin.
Ja, das liegt aber doch daran, dass sie Verkehrskollaps haben. Ich fahre 2,5 Stunden nach Berlin, ne? Von Bamberg aus.
Gut.
Mit dem ICE. Hm. Mit dieser neuen ICE-Strecke. Also,
Sagen wir mal ein paar Prozente.
Ja.
Ich glaube ja, die CSU landet bei 38%.
Ja, also so um die 40 kriegen sie vielleicht. Hm. Was sie auch kriegen ist, die SPD dümpelt irgendwo bei 15 rum, wenn es gut wird.
Also dann läuft es aber sehr gut für sie.
Ja, 15 abwärts. Die Linke kommt mit 5% rein. Die Grünen kriegen auch um die 15. Die AfD kriegt eher 12 statt 10.
Ja.
Ja.
Und die FDP kommt nicht rein.
Ja, doch. Die kriegen wahrscheinlich auch 5%. Die Freien Wähler kriegen 10. Ja, 10 bis 12. Haben wir noch wen vergessen?
Die Bayern-Partei.
Ja, 0,2.
Die Königlichen auch 0,2?
Ja, ich weiß gar nicht, ob die noch antreten.
Was also, ist mit Mut?
Mut. Wenn bei Mut bin ich mir nicht sicher, aber die haben das Potenzial zu 5%. Ja, die haben tatsächlich das Potenzial zu 5%, denn ich glaube, nachdem sehr viele desillusionierte CSU-Nasen die Grünen wählen und die Grünen sich so gerieren, dass sie die desillusionierten CSU-Nasen aufsammeln, werden die desillusionierten Grünen-Nasen großflächig Mut wählen. Mut ist tatsächlich die Sache, wo wir am wenigsten Ahnung haben, wie das wird. Mhm. Ja, die sind an vielen Stellen, glaube ich, das Zünglein an der Waage und eine wahrscheinliche Zukunft ist, dass nach der Wahl sie alle dastehen und Mut verfluchen, weil Mut in den Landtag gekommen ist und die Mehrheiten zur Sau gemacht hat.
Okay, dann haben wir hier das erste Mal so richtig offiziell und breitbandtechnisch von der Partei Mut gehört und dass sie der Spielverderber für die anderen sein könnte. Von Mut habe ich nämlich bis heute nichts gehört. Jedenfalls nicht von der Tagesschau und den Tagesthemen.
Ja, die tauchten, ich glaube, die Therese Schramm tauchte schon letztes Jahr irgendwie im Lila-Podcast auf, deswegen wusste ich davon. Da muss man aber dazu sagen, dass halt beim Lila-Podcast ein Teil der Podcasterschaft in München wohnt. Und die dort lokal natürlich mit den lokalen grünen Politikern irgendwie gute Kontakte haben, ne? Das ist ja dann, ne, wenn du feministischen Podcast in München machst, dann kennst du da die grünen Politiker. Und deswegen wusste ich, dass es Mut gibt. Und die sind jetzt hier aber auch aufgetreten. Also die machen auch die machen so auf Höhe von Bayern Parteiwahlkampf von Schildern her. Wenn ich irgendwie zur Arbeit fahre, fahre ich nur an CSU vorbei. Also eine der verstörendsten Sachen hier in Bamberg ist im Übrigen, der Bezirksratskandidat der CSU heißt mit Nachnamen Söder, ist aber ein kleiner, dicklicher Mann mit Schnauzbart. Und das verstört dich halt total, wenn du ein Plakat hast, wo der drauf ist und unten drunter steht Groß Söder und du denkst dir, nein, das ist nicht Söder.
Ja, ich hab die Fotos davon gesehen bei Twitter.
Das war
wirklich verstörend.
Noch verstörender sind die Plakate von der Frau Hummel, weil da gibt es zwei. Es gibt eins, wo sie dich anlächelt und es gibt eins, wo sie so in die mittlere Distanz nach rechts rausguckt. Und die hängen sie halt auch so randommäßig auf. Und ich bin fast gegen die Leitplanke gefahren, weil ich mir gedacht habe, habe ich jetzt einen Knick in der Optik oder guckt die wirklich in eine andere Richtung? Ich meine, es funktioniert, ne? Man guckt hin, aber es ist halt schon gefährlich.
dann guck doch nicht auf die Plakate, wenn du Auto fährst.
Ich hatte keine Wahl, also ganz ehrlich. Ja, ich kann ja mal versuchen, irgendwie, das nächste Mal, wenn ich zur Schule fahre, frühs das Handy im Filmmodus mal vorne ins Auto zu hängen und dann werdet ihr alle sehen, warum ich nicht in der Lage bin, das nicht zu sehen.
Oh,
ja?
Bitte mach mal so davon ein Video.
Ja, das ist aber ist technisch nicht so einfach, das anständig zu machen.
Aber natürlich will ich nicht, dass du dich in Lebensgefahr bringst, wenn du Plakate filmst.
Ach, meine Güte, ist ein Wegeunfall, aber kriegen wir hin. Gut. So.
Okay, das war's dann. Wir haben die Bayern abgefrühstückt.
Ja.
Am Tag der Deutschen Einheit. Auch gut.
Ja. Ich gehe heute noch mit dem Hund, glaube ich. Das war's irgendwie.
Ja, ich fahre nachher nach Hause zur Familie.
Das ist auch schön. So ein bisschen Einheit feiern.
Nee, ich habe die nächsten Tage Geburtstag und meine Mama fährt mit mir shopping.
Ja, ich habe von meiner Mutter zum Tag der Deutschen Einheit einen Maulwurf, ne,
den
Maulwurf gekriegt. Ein herzlicher Gruß an alle DDR-Kinder.
Ich habe die Elster und Herrn Fuchs zu Hause.
Ja, ja, irgendwann werden wir nochmal Ostdeutschland beim soziologischen Kaffeekränzchen machen.
Ja, ich freue mich schon jetzt drauf.
Ja, das wird nicht so einfach. Also es gab vor allem, ich weiß nicht, hast du den Text aus der Taz gesehen?
Welchen?
Es gab in der Taz einen länglichen Text über Rechtsradikalismus im Osten, wo jemand seine eigene Geschichte aufgearbeitet hat.
Nee.
Auch so. Den fand ich wirklich gut, weil er im Endeffekt genau das beschrieben hat, was ich in Thüringen auch erlebt habe. Also das ist jetzt nicht so bekannt. Ich habe es irgendwie nebenbei vertwittert und ich habe es nebenbei mal irgendjemandem erzählt. Aber kennst du die Satansmörder von Sondershausen noch?
Ja,
okay.
Daran kann ich mich erinnern. Das hatten wir auch in der Schule als Thema.
Mhm. Ich bin mit Leuten zur Schule gegangen, die kannten die persönlich. Aha. Eisenach, Sondershausen ist nicht so weit auseinander. Also der braune Bodensatz, den es da nach der Wende so gab, der war sehr interessant. Ja. Und du konntest dich halt im Endeffekt, hattest du auf der einen Seite Punks, die sich, ja, gerade in der ländlichen Gegend, und hattest auf der anderen Seite halt diese ganzen Strukturnazis. Und das ging bei uns an der hessischen Grenze, ging das noch relativ gut, weil da halt sehr, sehr schnell der Wohlstand kam und wir so ein Opelwerk hingestellt bekamen und so. Hm. Aber das war doch zu spüren und das ist auch sehr interessant. Ja, gut. Jetzt haben wir noch irgendwie die Hörerschaft furchtbar angeteasert.
Ja.
Es reicht.
Ja, du musst nicht alles spoilern. Die guten Sachen kannst du dann erstmal für dich behalten. Bisschen anfixen und dann kommen sie zum soziologischen Kaffeekränzchen.
Ja, um dann total schockiert zu sein, wie furchtbar links wir sind.
Ach, überhaupt nicht.
Ich bin Beamter, ich kann nicht links sein. irgendwann gibt es vielleicht mal eine Ostdeutschland-Folge, vielleicht irgendwann.
Ja. Eines Tages, wenn die Wende vollzogen ist. Wenn Klaus Kleber sich ohne ein schlechtes Gewissen zu haben darüber aufregen kann, wie nationalsozialistisch der Osten ist.
Wir haben nicht mal die Nazi-Aufarbeitung hingekriegt, ne?
Wo?
Das heißt also, wir müssen mit der DDR-Aufarbeitung, die haben wir nicht hingekriegt. Die besteht nämlich hauptsächlich darin, immer nur die eine Seite zu zeigen, die alles schlimm war.
Hm.
Ja. Und die Wendeaufarbeitung, das werden wir nicht erleben. Also das wird in 100 Jahren, in 100 Jahren wird irgendwie die Geschichtswissenschaft anfangen und sagen, so, jetzt gucken wir uns mal die frühen 90er Jahre bis mittleren 2000er Jahre in Ostdeutschland an, was da eigentlich passiert ist.
Nur Murks.
Und im Zweifel steht das dann im Geschichtsbuch, stehen dann in den Geschichtsbüchern drin, wieder, wenn da mal jemand hingeguckt hätte, so wie wir heute hingeguckt hätten, dann wäre uns vielleicht das und das und das erspart geblieben. So sowas wie der Herr Höcke zum Beispiel.
Der kommt übrigens aus dem Westen, ne?
Ja, die kommen alle aus dem Westen. Noch eine Frage, also da bist du ja ein bisschen tiefer drin. Dieser AfD-Typi von hier in Bayern, der ist der Flügel?
Ja.
Der ist Flügel, ne? Dachte ich mir.
Das ist immer lustig, wenn zum Beispiel so pseudo-linke Experten und Journalisten schreiben, naja, der Westen beherrscht ja die AfD. Lustig ist, dass der Flügel originär von Höcke und Poggenburg ist, die ja eigentlich ostdeutsche Landesverbände haben, obwohl ja Höcke eigentlich aus dem Westen kommt. Ja, und ja, der Flügel unglaublich gut strukturiert und organisiert ist. Das heißt, die haben ihre Leute in den Westverbänden an den wichtigen Stellen so sitzen. Das heißt, selbst wenn man sagen kann, naja, die Westverbände stellen hier die Mehrheit, würde ich mich nicht drauf verlassen, weil der Flügel tatsächlich wichtige Leute an den wichtigen Positionen hat. Und der Flügel ist auch immer schnell dabei, weil die arbeiten auch bei Facebook und in der Partei über so moralische Empörung. Und hier, wie hieß der Vorsitzende der AfD Bayern vor dem? Hier, Piotr, der sitzt jetzt jedenfalls im Bundestag. Der hat gesagt, die AfD muss Schwert und Schild der identitären Bewegung sein.
Ui.
Und, ja, ja. Und was zum Beispiel der Flügel gar nicht mag, ist, wenn Leute mit sowas öffentlich werden.
Das, ja, natürlich nicht.
Weil das nämlich schlecht für die eigene Wahl ist. Die wollen das natürlich gerne hinter verschlossenen Türen und so. Und ihre Ideologie ist das auch. Aber sie wollen nichts, was so öffentlich geredet wird. Unter anderem hat zum Beispiel der Flügel deswegen auch den Poggenburg abserviert.
Weil der die Fresse nicht gehalten hat.
Weil der die Fresse nicht gehalten hat und weil er sich dumm angestellt hat. Aber der Flügel ist unglaublich gut organisiert und unglaublich gut vernetzt. Und dieser Bayern-Vorsitzende ist auch ein Flügelmann.
Ja.
Also da müssen sich die Westleute nichts vormachen und irgendwelche Experten, linke Experten, die denken, ach, der Höcke, das ist kein Problem. Und dann schreiben sie, ja, liebe Ossis, ihr seid ja zu doof, ihr versteht nicht, dass der Höcke nichts zu sagen hat. Das sind Leute, die keine Ahnung haben. Jedenfalls nicht, was die AfD angeht.
Na, ich glaube, es wird halt strukturell sehr unterschätzt.
Ja.
Ja. Also
Es gibt einen Grund, warum Meuthen und Gauland immer zu diesem Kiffhäuser-Treffen gehen. Das ist das Treffen des Flügels. Die Vorsitzenden der AfD gehen dahin. Die werden vorgeladen sozusagen und die müssen da entsprechende Reden halten und sich entsprechend positionieren. Und jeder, der in der AfD irgendwas zu sagen hat oder irgendwas werden will, muss da aufschlagen.
Das ist richtig schön Kaderbildung.
Ja, ja.
Aber es wäre ja, ne? Also das wäre ja eigentlich was, wo man dann sagen müsste, das Bundesamt für Verfassungsschutz müsste die beobachten. So, genug Empörung gesät.
So, jetzt haben wir angeteasert Ostdeutsche und ich habe angeteasert Flügel, weil dazu will ich definitiv noch eine Folge machen.
Das war nochmal ganz interessant. Ja. Ja, also wie gesagt, ich hoffe, man hat ein bisschen mehr verstanden, wie das mit Bayern ist. Also
Bayern ist halt Bayern, aber auch nachvollziehbar ja, und warum es so ist, wie es ist.
Die Struktur nach außen, die Struktur intern ist wichtig und es ist halt nicht zu verstehen, wenn du nicht eine gewisse Menge an Zeit hier irgendwie verbracht hast. Das ist auch so doof, wie das klingt, ja, aber das ist im Endeffekt bei allen Landtagswahlen auch so. Ja, wenn ich irgendwie, ich kann dir auch als Thüringer erklären, warum die Linke in Thüringen gewonnen hat. Das kannst du auch erklären, ja. Also das ist alles nicht so ein Akt. Der Witz ist halt wirklich, das hängt dann auch daran, wie die Leute sind und welches Gefühl im Land ist und so weiter. Und das kann nicht, man kann das halt nicht getrennt voneinander sehen. Und die Bayern und die CSU, das ist halt eine ganz spezifische Verbindung. Ja? Und man hat es ja durchgekommen, ich bin kein CSU-Wähler und ich habe auch nicht vor, den Steigbügel zu halten. Aber man muss dann halt an der Stelle schon sagen, sie sind halt hier die Platzhirsche und sie haben das auch in den letzten Jahren gut gemacht. Ja. Also so wie es tut, also was heißt wehtun? Es ist halt so, man kann da ein bisschen neutral zu sein, ja, zu sagen, naja, ist ja okay. Ne? Ja. Also, und das jetzt nicht unbedingt aus dem Gesichtspunkt heraus, dass ich die Beamter bin und so von denen Vorteile habe. Das ist übrigens schön, ne? Das kriege ich immer von meiner Mutter zu hören, dass ich jetzt dringend für die CSU sein muss, nur weil ich hier Beamter bin. Die hat noch nicht verstanden, wie das ist. Ja, es ist doch mir vollkommen egal, wer über mir Minister ist.
Die Verwaltung kommt auch ohne Minister klar.
Die Verwaltung kommt immer ohne Minister klar. Also wir kommen übrigens, liebe Minister, falls ihr das hört, also wir kommen grundsätzlich weitaus besser ohne euch klar. Ja. Wenn nicht Leute von oben kommen und uns die ganze Zeit erzählen, was wir zu tun haben, sondern uns in Ruhe lassen, dann funktioniert das hier alles noch viel, viel besser. Ja, gut.
Gut. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag.
Ja, dir auch.
Das Wetter ist Mist, aber sonst wird's werden.
Naja, hier geht's. Aber du bist ja auch im Osten, ne? Da stehen uns ja immer noch 80% nur des guten Wetters zu.
Erst war es zu heiß, jetzt ist es zu kalt.
Ja, und dann zwischendrin war es zu trocken.
Naja, wenn es zu heiß ist, ist es auch zu trocken.
Nee, nicht zwingend.
Also aus der Gegend, aus der ich komme, ursprünglich, so Telto Fleming, wenn es da heiß ist, ist es trocken. Das ist da generell sehr trocken. So eine Art Wüste in Brandenburg. Mhm. Wir haben da die größte Wanderdüne Europas.
Ja, und die ist gefüllt mit hübschen explodierenden.
Ja. Es kommt daher, dass da die Russen so viel Zeug liegen gelassen haben, als sie abgezogen sind.
Tja, ne, und man sich nicht gedacht hatte, wir räumen das mal weg. Wobei es stimmt ja nicht mehr, es muss ja nur ein Moorbrand kommen und ist das selbsträumend.
Mhm. Gott sei Dank ist das da Sand, wenn es da brennen würde, wenn es da einen Moorbrand gäbe, würde es da permanent explodieren. Das ist nicht so toll. Weil da in der Nähe auch Dörfchen und,
naja. Ja, das ist schwierig. Städte, das ist schlecht, sind. Ja, genau. Das ist natürlich tatsächlich schlecht. Ja. Okay.
Okay.
Dann, liebe Hörer.
Dann, lieber Thomas, herzlichen Dank.
Tschüss.
Und tschüss.